Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin Jakob.
Ich bin der Tobi.
Hallo Marcel.
Hallo Jakob.
Hallo Tobi.
Hallo Philipp.
Grüßt euch zusammen.
Servus.
Oder wie sagt man in Dresden? Sagt man nicht grüßt euch, gell? Guten Tag.
Ich kann es dir gar nicht sagen.
Wahrscheinlich. Du bist ja aus Ingolstadt. Ich meine, was weißt du schon?
Ja, genau. Ich gehöre zu euch dazu.
Tachchen, ihr Fernsehkiko.
Wir sind alles Fremde hier in dieser
genau,
Stadt.
Genau, Tachchen, ihr Fernsehkiko. Wir sind im schönen Dresden in der gläsernen Manufaktur von Volkswagen zu Gast bei ChargeX. Und ChargeX ist das Startup von und mit Tobi Wagner, der mir jetzt gerade so charmant gegenüber sitzt. Hallo Tobi.
Hallo zusammen, hallo in die Runde.
Wir grüßen dich.
Herzlich willkommen. Schön, dass du uns eingeladen hast. Wir haben ein bisschen Hall, glaube ich, mitgebracht heute in der Sendung. Der eine oder andere hat es vielleicht im Slack gesehen. Das Studio ist ungefähr jetzt irgendwie 8-mal so groß wie normal.
Wie eine Halle.
Und deswegen halt es auch ein bisschen. Und damit müssen wir jetzt leben. Ich weiß nicht genau, wie das sich dann hinterher in der fertigen Aufnahme anhört. Aber falls es sich größer anhört, als es normalerweise ist, dann liegt es daran, es ist größer, als es normalerweise ist. Und bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, nämlich wieso wir hier sind und wie wir hergekommen sind, denn wir sind auch nicht mit der Zoe gefahren, Gott bewahre. Und all diese Dinge erzählen wir gleich. Ich würde nur gerne vorher dem Tobi kurz Raum geben, um ganz kurz zu umreißen, wer er eigentlich ist. Denn sonst kannst du in diesem Gespräch nicht so stattfinden und das wäre nicht schön.
Mhm,
also, sehr gerne. Wer bist du eigentlich?
Genau, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Tobi Wagner. Auch schon seit mehreren Jahren Elektroautofahrer. Bei mir hat auch das damals angefangen mit einer Zoe, wie bei vielen hier in der Runde, glaube ich. Eigentlich allen, ja.
Allen, ja.
Und mit denkbar schlechten Grundvoraussetzungen nach dem Studium oder während des Studiums sogar noch, keine Ladesäule vor Ort, kein Geld für ein Elektroauto, und hat es dann doch irgendwie geklappt. Also, und seit mehreren Jahren schon unterwegs mit dieser Zoe und habe sehr viel erlebt. Eigentlich alle Downs, die es so gibt, und alle Ups, die man dann im Alltag spürt. Und nach dem Studium in Ingolstadt war ich eben so tief in der Thematik drin und es haben mich einige Dinge gestört. Ich hatte auch Berufserfahrung im Bereich Elektromobilität, Ladeinfrastruktur. Und das war dann so weit, dass mich so der Status quo für Ladestationen sehr gestört hat und dass es einfach für einen speziellen Use Case, nämlich das Laden über einen längeren Zeitraum beim Arbeitgeber und zu Hause in Parkgaragen, Eigentümergemeinschaften, dass es da einfach keine guten, flexiblen und skalierbaren Lösungen gibt. Und dementsprechend habe ich dann vor knapp einem Jahr das Startup mit zwei sehr, sehr guten Freunden ChargeX gegründet und das machen wir jetzt mit voller Inbrunst, mit voller Motivation, und da kann ich später noch ein paar Dinge dazu erzählen, was wir so anders machen als aktuelle Ladestationen und was so unser Ansatz ist, um einfach mehr Leuten Elektromobilität zu ermöglichen und den Zugang zu Ladeinfrastruktur, was ja doch ja ein Grundbedürfnis ist von vielen Leuten.
Das stimmt, sehr spannend. Ja, und jetzt ist es so, ihr seid hier direkt mitten in der gläsernen Manufaktur in Dresden, und zwar, weil es diesen VW, wie heißt das, Startup Incubator.
Es steht hinter dir.
Ja, ich habe da hinten wieder keine Augen heute. Der Volkswagen Future Mobility Incubator Dresden.
Genau.
Da seid ihr irgendwie reingelangt und deswegen sitzen wir jetzt hier quasi mittendrin, und das Geile ist, ich meine, das ist das geilste Büro überhaupt, denn egal wohin man schaut,
so
um sich herum überall Glas, was jetzt nicht so fancy ist in irgendwie modernen Büros, aber das dahinter, die tatsächliche Produktion vom aktuellen E-Golf abläuft, und zwar nicht auf einer Leinwand, sondern tatsächlich, das ist halt schon echt geil.
Hm. Ich meine, hinter dem Glas hier, irgendwie 10 Meter entfernt, hängt halt ein E-Golf oder irgendwie
ja, einer ist
10 gut. Oder 10. 20.
Genau, wenn du dich jetzt mal rumdrehst, dann siehst du mindestens 10 E-Golfs in verschiedenen Fertigungsstufen, die hier einfach dann entmontiert werden, und das ist schon richtig fancy. Wir haben auch vorhin die Tour bekommen hier durchs Haus und gesehen, wie das alles funktioniert, und irgendwie, ja, das ist alles auf 3 Ebenen und damit nicht so groß, und dann guckt man sich um und denkt sich, okay, wenn das jetzt nicht groß ist, wie ist das, wenn das nicht auf mehreren Ebenen ist, wie machen die das sonst? Wir müssen uns mal andere Werke angucken im Vergleich, wie viel Platz die da eigentlich für umraten, denn das ist halt also ein ganz beeindruckendes Ding irgendwie, fand ich schon gut.
Ja, und wir sind jetzt quasi schuld, dass hier manche Leute 7 Monate, 8 Monate auf ihren E-Golf warten müssen. Weil hier läuft ja nichts.
Hier läuft wirklich gar nichts.
Hier läuft gar nichts, weil es
halt
wäre sonst zu laut. Ne?
Es ist halt Wochenende. Ja.
Montagepause, ja. Aber das ist extrem cool, weil der Raum ist halt rund und der ist genau am Ende von dieser Schleife. Das heißt, genau. Du hast den perfekten Panoramablick rund um diese Fertigung quasi.
Genau, und ein Zimmer weiter, wo wir unser Büro haben, ist direkt die Hochzeitsstation, wo quasi so das Chassis mit Batterie und Antriebsstrang eben mit der Karosserie verheiratet wird. Und das ist immer schon spannend, wie viele Hochzeiten man da am Tag
trägt. Aber nochmal zurück zu dir. Wo haben wir stehen geblieben?
Vielleicht noch ganz kurz, warum wir überhaupt hier sind. Also seit März sind wir Teil des Future Mobility Inkubators. Genau. Volkswagen schreibt sich auf die Fahnen, auf jeden Fall an der Mobilität der Zukunft zu arbeiten, und sieht deswegen enormes Potenzial in der Kooperation mit Startups. Und wir bieten eine sehr, sehr spannende Lösung für sie, weil wir einfach für viele Elektrofahrzeuge eben die Ladeinfrastruktur anbieten können und haben mehr oder weniger jetzt eine Entwicklungskooperation mit denen, arbeiten gemeinsam an den Themen und werden hier auch quasi unsere Vorserie, unsere Nullserie entwickeln. Das Ganze geht noch bis August. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr häufig hier in Dresden vor Ort, bekommen hier einen Büroraum gestellt, können hier wirklich mitten in der Fertigung unsere Ladesäulen entwickeln. Und es, glaube ich, gibt keinen motivierenden Faktor, als wenn man eine Ladestation baut und draußen wird quasi Step by Step ein Auto nach dem anderen gebaut, das ja später auch mal geladen werden muss. Das heißt, die Motivation, an der mangelt es hier auf jeden Fall nicht.
Genau. Krass.
Das ist schon sehr cool.
Das ist echt krass.
Ja, was auch sehr krass ist, ist, wie wir hierher gekommen sind. Ich meine, jetzt per se ist es gar nicht so krass. Und wir haben natürlich darüber nachgedacht, wie man das am besten macht. Und meine Idee war zunächst mal, lasst uns doch mit dem Zug fahren. Das ist auch schön elektrisch und das ist schön gechillt. Da können wir uns hinsetzen und über Sendungsvorbereitungen reden und so weiter. Das ist eigentlich die entspannteste Variante. Es gab dabei nur zwei Haken. Der eine war, es ist wirklich, wirklich teuer, mit dem Zug hierher zu fahren. Und das andere ist, es dauert eine halbe Stunde länger als mit dem Auto. Das ist also irgendwie zweimal nicht so gut. Und Marcel überlegt gerade, ob das stimmt. Ich glaube, ungefähr so war es. Es dauert ungefähr genauso lang oder etwas länger. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch gar nicht so wichtig, denn wir haben uns dann letztendlich entschlossen, dann doch eins unserer Fahrzeuge zu nehmen. Also wir haben eine Zoe, die fällt schon mal raus. Dann haben wir einen Leaf, der ist bedingt langstreckentauglich, haben wir gesehen. Und dann haben wir einen i3. Da habe ich halt immer Angst, wenn man irgendwie zu schnell fährt oder bremst, dass man sich in den Asphalt fräst.
Mit den Asphaltschlitzern.
Mit den Asphaltschneidern. Aber das ist bisher nicht passiert. Also Leute haben gesagt, das passiert genauso wenig, wie dass irgendwie Batterien von Elektroautos explodieren. Was wir auch heute nochmal bestätigt haben bei der Führung vorhin, weil das eine tatsächlich Frage war von einer Besucherin. Lustigerweise ist ja sie diejenige, die mit ihrem Mann und dem Kind da war, die heute ihren E-Golf hier abholen. Dass sie jetzt erst darüber nachgedacht hat, genau, jetzt hat sie darüber nachgedacht, wie oft das denn explodiert. fand ich schon lustig. Sie war aber dann beruhigt, dass das wahrscheinlich gar nicht so häufig
ist. Es wird sich schon nicht treffen.
Genau, wird wahrscheinlich nicht passieren. Und genau, das jetzt trug sich ja zu, wir haben ja letzte Episode mit dem Stefan Möller von Nextmove zusammengesessen und eben über Nextmove gesprochen, was sie machen und so weiter und so weiter. Und da habe ich ja noch gesagt, wir müssen über einen Ampere reden, weil ich den spannend fand und wir sind den noch nie gefahren. Und da haben wir gedacht, okay, den besorgen wir uns jetzt. Und wir haben, vielen Dank an Stefan und Nextmove, den günstig zum Testen von Nextmove bekommen und sind mit dem jetzt auch hier. Praktischerweise. Wir haben den jetzt seit Mittwochnachmittag und sind heute hier raufgefahren nach Dresden. Ich habe schon wieder vergessen, 400 wie viel, 50 Kilometer?
So in der Dreh.
Ja. Exakt so viel, 400 wie viel, 50 Kilometer. Und haben einmal zwischendurch geladen und sind dann jetzt hier gemütlich auch mit, was, auch noch irgendwie was übrig geblieben, ne? 50 Kilometer oder so.
50 Restkilometer, ja.
Genau, also man kann sehr gediegen und entspannt und außerdem gar nicht so langsam hier hochfahren. Der Jakob war sehr gediegen unterwegs mit 120 Tempomat. Marcel hat dann 240, 250 zwischendurch. Nee, ganz
ist
schnell.
Ist ja noch Strom drin.
Geht ja gar nicht so. Nee, wir haben dann halt festgestellt, die Strecke ist viel kleiner als die Reichweite vom Akku. Warum sollen wir uns jetzt künstlich beschränken? Ne, da kann man auch 140 fahren statt 120. Was soll's?
Und das ist schon der Hammer, oder? Dieser Akku.
Ja. Genau.
Also 60 Kilowattstunden in dem Fahrzeug?
Ich fand das auch gar nicht gut. Ich habe hinten gesessen. Also nicht, dass es unbequem gewesen wäre, aber ich habe mir wirklich gewünscht, dass wir endlich eine Pause machen müssen. War mir auch zu lang dann. So, der Abschnitt war mir zu lang.
Das ist krass.
Der zweite Abschnitt war ja zu lang.
Nein, der erste.
Ach, der erste. Ja. Nächstes Mal musst du schneller fahren, ne? Wir hatten ja schließlich noch 80 Kilometer drin zum ersten.
Genau. Man kann das optimieren, das werden wir wahrscheinlich auf der Rückfahrt machen. Wir fahren ja nachher noch zurück. Und zurück hat man immer viel weniger Bock als hin.
Das stimmt, ja.
Findest du nicht?
Kommt drauf an, wer fährt.
Ja. Genau, wenn jemand anders fährt.
Du darfst wieder am Schluss.
Dann ist es noch langweiliger, als wenn man selber fährt. Ja, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich die Episode schneiden müssen, damit die auch morgen erscheint.
Stimmt.
Ich muss ja morgen noch live das Formel-E-Rennen in Zürich kommentieren. Mit unserem geliebten Tobi Blum, der einfach ein Kommentatorengott ist. Ihr müsst euch das anhören. live.eformel.de. Und kurz vorm Rennen gehen wir live. Wir haben schon einen Spieler produziert, wir haben uns vorbereitet, wir haben Geschichten zu erzählen. Wir werden einfach steil gehen beim ersten Rundstreckenrennen seit 66 Jahren in der Schweiz. Und nur ganz nebenbei, dass ihr es mal gehört habt, ist zufällig morgen. Blöderweise ist das Rennen, bevor die Episode rauskommt. Also wissen das dann auch wieder nur die Leute, die live zuhören. Aber gut, mein Gott, so ist das halt.
Die live zuhören.
Ja, können wir eigentlich mal Richtung Themen gehen, oder?
Ja, würde ich sagen.
Genau.
Können jetzt einfach mal zum Beispiel über Street-Scooter sprechen, das haben wir lange nicht gemacht, weil wir immer über Tesla reden.
Ja.
Dann reden wir doch jetzt zuerst über was anderes.
Ja, Street-Scooter, fand ich ziemlich lustig, habe ich vor kurzem einen Brief bekommen in die Arbeit und da hat mich Ford angeschrieben. ganz komisch. So, Ford. Macht das Ding auch.
Verkaufen jetzt Street-Scooter.
Ja, genau. Da sieht man dann halt so, gelber Kastenwagen drin, gar nicht Ford-like. Ja, wir vermarkten jetzt auch Street-Scooter. Und haben uns dann quasi zu, ja, wie sagt man so, auch so einen Tag der offenen Tür oder so einen E-Mobilitätstag bei Ford eingeladen, wo man dann mal den Street-Scooter anfassen, sehen, Probe fahren kann.
Mit uns meinst du aber jetzt nicht uns, nee, wie wir hier sprechen, sondern von deiner Firma aus.
Firma aus, genau. Ja. Und ja, wir haben in einer der Vorfolgen ja schon mal erzählt, dass der Street-Scooter mit Ford ja auch eine Kooperation eingegangen ist. Das heißt, die bauen einerseits in ihren eigenen Werken den kleinen Street-Scooter. Und dann gibt's ja diesen großen XL. Mhm,
da kennt man die Front, gell, vom Ford.
Genau, die Front, das ganze Fahrgestell ist ja von Ford und die Fahrgastzelle. Und ja, letztendlich scheint draußen, ich sag mal, ein Riesenbedarf an den Fahrzeugen nach wie vor zu existieren, so dass die jetzt unbedingt ihre Fabrik erweitern oder ihre Produktionsoutput erweitern müssen. Und dazu haben die einfach einen zweiten Produktionsstandort aufgemacht. So, mit welchem Effekt? Die verdoppeln mal ganz krass ihre Produktionsleistung, ne, von 10.000 auf 20.000
im Jahr.
Pro Jahr. Mhm.
Genau. Wo sind und die ganzen? Sie schaffen Arbeitsplätze. Die Elektromobilität schafft Arbeitsplätze.
Nein, die vernichtet welche.
Ja, aber das habe ich doch gerade gesagt.
Dass sie schafft welche. Ja, genau. Eben. Also in diesem Fall kommen 250 neue Arbeitsplätze hinzu. Zu einem oder auf einem Standort in Nordrhein-Westfalen, in Düren.
Im malerischen Düren.
Düren in Nordrhein-Westfalen. Der Produktionsstandort ist 78.000 Quadratmeter groß. Ich habe letztens gehört, so groß wie Philips Keller. Und
circa,
fast.
So groß wie dieser Raum hier.
Ja, und damit, sehr interessant, was da dann nachher rauskommt, oder?
Mehr Street-Scooter. Ich finde das gut.
Ja. Ich will da auch mehr von sehen tatsächlich.
Ja. Also live. Ich habe ja wirklich immer noch keinen einzigen live gesehen.
Echt? Das also macht mich auch sehr traurig. Live, aber halt nicht live im Einsatz, also nur als Testfahrzeug quasi.
Ja gut, ja okay, du bist ihn ja auch gefahren. Mhm. Ich sehe ihn stehen da, wo so Sachen halt ausgestellt werden, auf irgendwelchen Events und dergleichen mehr. Aber im Betrieb mit einem Postler drin habe ich bis jetzt noch keinen gesehen.
Ich habe schon welche gesehen.
Sind die dann für euch auch interessant in der Firma, so als ENV-Ersatz?
Du wirst lachen, als das Thema hier, gerade diese Erweiterung, habe ich dann eine E-Mail von meinem Chef bekommen, der hat mir das Ding geschickt und da war dann gleich auch noch ein Anhang mit dabei, was der Wagen kosten soll, wenn man denn den liest oder kauft von über DHL, über die Post halt entsprechend. So, und das hat mich dazu animiert zu sagen, nein, den Wagen können wir nicht gebrauchen, weil er nicht betriebsratskonforme Ausstattung hat, dann halt nicht schnell genug fahren kann. Ja, und auch einfach mal viel zu teuer ist. Ist er leider in unserem Use Case. Keine Schnellladung. Also wir haben nicht die Möglichkeit, wenn wir bräuchten, zwischendurch den mal zu laden. Und ja, ich habe da meinem Chef eine E-Mail voll geklimpert mit den ganzen Facts, die gut sind, aber die dann halt uns auch behindern. Ja, und da holt er mich rein und sagt dann, Herr Lenz, das war eigentlich nur ein Spaß, ich wollte Sie bloß damit aufziehen.
Genau. Ja. Fun Fact, das Büro von deinem Chef ist ungefähr 3 Meter entfernt von deinem Büro.
Oder? Ja, genau.
Ja, genau, aber schön Mail schreiben erstmal.
Genau. Was ich aber lustig finde, er ist auch der Meinung, dass der E-Antrieb der Antrieb der Zukunft ist. Nicht unbedingt.
Guter Typ.
Ja. Und unterstützt mich auch sehr in dem Thema, was wir machen. Was wir in unserer Flotte einsetzen dürfen.
Ja, Tobi guckt schon, er notiert gerade hier alles.
Sehr spannend.
Viele Autos, die geladen werden müssen. Ja. Das ist genau das Richtige, sehr spannend.
Also immer sehr wichtig, dass quasi so die Riege drüber immer das auch will. Gell?
Mhm. Ja.
Wenn man irgendwie auf taube Ohren stößt, dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. Gell?
Ja. Ja gut, es hat natürlich irgendwann so einen Kaugummi-Effekt. Ne? Also du hast zwar jetzt 2 Fahrzeuge drin, aber dann halt die nächsten Nutzer zu finden, die dann halt auch wirklich mitmachen wollen, ohne dass man die überzeugen muss. In so einer Phase bin ich jetzt gerade drin. Hinzu kommt halt auch noch, dass wir halt nicht einfach so, du kriegst jetzt ein neues Auto, Fahrzeuge tauschen können. Ich warte jetzt auf die neue Generation Nissan ENV2 mit der großen Batterie. Mhm. Und der Wagen könnte bei uns schon deutlich besser auch eingesetzt werden. Und bis dahin dauert es halt einfach noch ein bisschen.
Bekommt der dann den aktuellen Leaf 2 Akku oder wie schaut das dann aus bei dem?
Der hat den 41 Kilowattstunden Akku.
Krass.
Ja.
Mit Kühlung?
Mit Kühlung.
Und der Leaf nicht?
Und der Leaf nicht.
Der E-Golf auch nicht? Wir haben heute bei der, das muss ich noch kurz erzählen, von der Führung. Wir haben ja gelernt bei der Führung, das ist nicht so wichtig mit der Akkukühlung, das braucht man gar nicht. Und dann hat der freundliche, also super Typ, der da die Führung gemacht hat, sehr sympathisch, netter Typ.
Wie heißt er?
Der heißt so ähnlich wie unser Jakob.
Jakob.
Einen anderen Nachnamen, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Und Jakob halt.
Genau, schöne Grüße an der Stelle. Ich habe ihn ja animiert, uns anzuhören. Vielleicht hört das ja. Grüße, danke nochmal. Und also es war wirklich schön,
hat das super erzählt,
hat das gut drauf, gut rübergebracht, hat er auf alle Fragen eine Antwort. Und mit der, wir haben dann unten am Ende noch zusammengestanden und da sagt er so, ja und so, jetzt irgendwie Kritik oder so, oder war alles richtig, was ich gesagt habe? Und da hat der Marcel dann gesagt, ja, das mit dem Batteriekühlen, das sehe ich eigentlich anders. Also, dann haben wir ihm das halt erzählt, gerade jetzt so dieses Leaf-2-Thema mit dem ganzen Rapid-Gate-Kram und so weiter. Wenn man weit fährt und häufig laden muss und vorrangig Autobahn fährt und dann mit 50, 2, 3, 54 Grad heißen Zellen irgendwie an die Ladesäule fährt und es dann nicht mehr so schnell geht, ja, dann, wenn ich dann einfach wirklich unter 10 Kilowatt Ladeleistung habe oder sowas, aber eigentlich gerne am selben Tag noch irgendwo ankommen muss, dann ist das schon relativ wichtig mit dem Kühlen, hat er dann auch gleich eingesehen. Und interessanterweise haben wir wieder festgestellt, beim E-Golf hat das einfach bisher keinen gejuckt. Mhm. Nur beim Leaf gibt es halt immer derbe auf die Nase, ne? Obwohl er dasselbe Problem hat.
Komisch, was vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, ist, dass der Leaf ja genau sagt, die Ladeleistung, die steht in KW im Display. Mhm. Und beim E-Golf wird das so ein bisschen halt in der Restzeit des Ladevorgangs so ein bisschen untergespielt.
Muss man viel rechnen dann, ja.
Genau, ja, und dass es das einfach ist halt ein internationales Fahrzeug ist,
ja, genau. Der Leaf, ja. Ja. Natürlich viel höhere Stückzahlen.
Mhm, genau.
Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Naja gut, das wollte ich nur noch erzählen. Wir könnten ja an dieser Stelle einfach völlig übergangsfrei zum nächsten Thema gehen, oder? Derer haben wir eigentlich drei, aber wir haben vorhin beschlossen, dass man die eigentlich zusammenfassen kann.
Ist ja Model 3.
Deswegen, ja, das war das Argument. Jetzt weiß ich es wieder.
Ach, Mist.
Erzähl doch mal.
Ja, also es gab jetzt quasi Informationen von deutschen Ingenieuren, die den Wagen ja auch auseinandergenommen haben. Wo war das? Wirtschaftswoche ist das, glaube ich,
richtig.
Gepostet worden nachher. Die haben letztendlich auch einen, ja, wie es man immer so schön im Englischen sagt, einen Teardown des Model 3 gemacht. Haben den also komplett zerlegt, haben die Teile analysiert, haben das Zusammenspiel analysiert, wie viele Schraubentypen zum Beispiel damit bei sind.
Fotos davon waren auch genial, weil das war halt einfach aufgeschlüsselt aufs Kabel, auf die Schraube.
Ja.
Und dann halt so, wie man es von deutschen Ingenieuren kennt, halt dann einfach schön angeordnet mit Zetteln, mit daneben irgendwie genau beschrieben, was es ist. Das war schon
mit dem Labeldrucker alles
beklebt. Genau.
Schon beeindruckend.
Ja, und dann halt so Randbemerkungen wie zum Beispiel, wir haben bei der Verschraubung am Unterboden festgestellt, da gibt's 4 Schraubentypen. Ja, und die Ingenieure, ja, wir nutzen mindestens 10. und so Sachen sind dann nachher rausgekommen. Letztendlich ist man auf den Trichter gekommen, die Zuliefererkosten zusammenzustellen. Und da hat es mich dann doch sehr überrascht, weil ja so viele Informationen draußen grassieren, dass das Auto kann sich nicht rechnen, der macht nur miese damit und so. Ja, die Zuliefererkosten, also sprich alles, was von außen zum Wagen gebracht wird oder in die Fabrik gebracht wird, kostet um die $18.000 nach deren Aussage. Mhm. So, und dann muss der Wagen natürlich noch zusammengebaut werden. Das sind dann halt die Produktionskosten, $10.000, womit dann das Model 3 mit $28.000, ja, ich sag mal, Produktionskosten, Zuliefererteilekosten hat.
Ja, und Fred von Electrek hat dann bei Elon nachgefragt auf Twitter. Und Elon meinte dann, ja, kommt hin. War eine gute Analyse, kommt
beste hin. Beste Analyse ever, genau.
Ja.
Also das war ziemlich genial. Und wenn man jetzt mal überlegt, der Wagen, der wird ja in der Basis $35.000 kosten, letztendlich aber noch nicht produziert. Jetzt gehen ja erstmal diese hochpreisigen Modelle quasi an den Kunden, weil man damit halt wirklich massiv Geld verdient. Also,
beziehungsweise verdient nicht, aber halt schön wieder Geld zurückbekommt, was man davor in Entwicklung gesteckt hat und in Aufbau von der Produktionslinie.
Die Marge ist höher,
Die Marge ist deutlich höher und damit werden sie dann halt schon, ich sag mal, zumindest für diese Modelle eine gewisse schwarze Zahl schreiben. Ja, letztendlich müssen die Fahrzeuge auch an den Mann. Und wir wussten ja bis dahin, dass ja am ersten Tag des Anwälts ja über 115.000 Leute den Wagen schon bestellt hatten. Ja. Und danach kassierten ja eigentlich immer so Zahlen so zwischen 400.000, manchmal 500.000, ach, und dann rechnet man so Sachen rein wie, ach, da springen doch bestimmt wieder ganz viele ab und so. Ja, und letztendlich gab es jetzt das erste Mal eine Zahl dazu, mhm. wie viele Stornierungen tatsächlich aufgetreten sind. Da gibt es eine Analytics-Plattform, Second Measure heißt die. Die hat wohl bei der, wie nennt man das, bei der ersten Bestellcharge oder bei dieser, ja doch, Vorbestellcharge, Kreditkartenbewegungen analysiert und hat damit festgestellt, ja, so und so viel Fahrzeuge sind halt reserviert worden und so viel Storno-Anteile hat es nachher gegeben. Und die haben nachher gerade diesen Storno-Bereich sich genauer angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass um die 23% der US-Vorbesteller ihre Vorbestellung zurückgefordert haben oder zurückerstatten lassen haben. So, und wenn man das dann hochrechnet, 23% von 450.000 Vorbestellungen, ist man bei knapp 103.500 Rückerstattungen.
Mhm. Ja, wahrscheinlich kann man sogar schon von über 500.000 Vorbestellungen ausgehen. Hat zumindest, glaube ich, Tesla auch teilweise mal bestätigt.
Mhm. Ja, also haben gut über 100.000 Leute sich dazu entschieden, das Auto doch nicht zu haben. Das hatte ich dem Marcel auch erzählt, als ich das in den Notizen geschrieben habe. Seine Reaktion war, ja geil, krieg ich meins früher. Also das ist halt auch immer schön, wie man das von verschiedenen Seiten betrachten kann. Ja, der eine sagt, um Gottes Willen, jetzt springen denen die Kunden ab, ach du Scheiße, was soll jetzt hier, das geht alles den Bach runter. Und die, die es bestellt haben und nicht davon zurücktreten von ihrem Kaufwunsch, die freuen sich eigentlich.
Ja, schon.
Kann man also auch positiv sehen.
Aber es ist ja doch erstaunlich, wie viel Geld das doch ist, gell?
Ja. Wenn du das... Also wenn du 103.000 mal 1.000 Dollar rechnest, da kommt dann schon ein bisschen Geld zurück, was sie auch wieder auszahlen müssen.
Was auch ein bisschen fehlt jetzt natürlich auch.
Ja, interessant an der Stelle auch, dass gerade diese Storno-Quote im Januar also stark angefangen hat und sich dann bis zum April ja massiv aufgebaut hat. Mhm. Also ich sag mal vom Januar bis April ja fast verdoppelt hat. Und das ist schon... Das ist ja mehr als verdoppelt hat, sogar fast verdreifacht.
Genau. Das hat, wahrscheinlich hat es jetzt auch zuletzt nochmal einen Schub eben dadurch gegeben, dass dieses lang ersehnte, immer angekündigte Low-Budget Model 3 in Anführungszeichen jetzt erstmal immer noch nicht kommt. Mhm. Ja, und irgendwann haben vielleicht die Leute keinen Bock mehr und wollen vielleicht dann jetzt doch einfach das Auto kaufen, das man haben kann.
Ich glaube, es waren sogar eher die Negativschlagzeilen, was den Ramp-Up angeht, weil da wurde ja versprochen, ja klar, also bis Dezember 2017 sind wir bei 10.000 Stück und jetzt war ja der nächste Plan halt dann bei 5.000 pro Woche zu sein im Juni jetzt, glaube ich. Ich glaube, sie sind relativ nah dran, aber bis dahin war es schon relativ eine relative Durststrecke, was auch die Infos dazu anging.
Mhm. Was man auch nicht vergessen darf, dadurch, dass jetzt die ganzen hochpreisigen Modelle gebaut werden, muss man das halt auch in Relation zu diesem Förderungssystem sehen oder Fördersystem, was die da drüben haben. Ne? Und die ersten, was war das, 200.000 Fahrzeuge oder 100.000 Fahrzeuge? Weiß jetzt nicht genau.
Bitte fragt mich nicht.
Kriegen ja diese 7.500 Dollar Förderung. Mhm. Und ja, ich sag mal, wenn ich jetzt von 35.000 Dollar netto 7.500 abziehen kann, da wird der Wagen wirklich billig.
Ja, klar. Das finde ich auch extrem cool von Tesla, weil Kanada hat das gleiche Problem und bei denen läuft die Förderung bald aus und jetzt hat Tesla sich dazu entschieden, die vorzuziehen, damit die ihre noch bekommen. Mhm. Und jetzt gibt es irgendwie massenhaft Auslieferungen in Kanada.
Das Problem an der Stelle ist jetzt fallen natürlich die Leute, ich sag mal, in so ein Loch, die halt dieses Low-Budget-Modell haben wollen, aber nicht bekommen können und dann noch in die Gefahr laufen, dass sie es auch nicht mehr gefördert bekommen. Also nicht mehr in der Form, wie sie es vielleicht am Anfang gerechnet haben. Und das kann natürlich noch zu zusätzlicher Verunsicherung oder ja Verärgerung führen, sodass sie dann halt einfach stornieren.
Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie man hier denkt. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie das deswegen dann nicht trotzdem kaufen. Bloß der Vorteil dieser Vorbestellung ist halt ein bisschen dahin, vor allem diese Low-Budget-Modelle. Das heißt, wenn die am Schluss kommen, dann kann ich am Schluss einfach in den Tesla-Store gehen und mir das so ordern. Weil dieser große Vorteil, dass ich da ein Jahr früher dran bin als der Nachbar, der ist halt dann eben...
Richtig, das bringt beim Low-Budget-Modell wahrscheinlich eher weniger, als wenn du jetzt so ein AWD zum Beispiel...
Genau, 1.000 Euro gebunden haben. Manche sagen, kein Problem, manche sagen halt, nö, lieber nicht.
Fahr ich lieber in Urlaub.
Genau. Jo.
Ja, wieso nicht? Bei manchen kann es natürlich auch so sein, dass sie einfach ein Auto brauchen. Und dieses Zeitfenster jetzt so groß ist, keine Ahnung, mein 81er Datsun ist jetzt halt einfach durch, brauche ein neues. Und wenn das jetzt nicht kommt, muss ich halt ein anderes kaufen.
Richtig.
Ja, kann halt sein, weiß man ja nicht. Wird verschiedene Gründe haben, wie so häufig mehr oder minder individuell, ist halt jetzt so, ne? Muss man gucken, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dann nachher noch die Produktion ausbremst, ob es da was dazu gibt.
Ausbremsen.
Ja. Ja, die Bremsen sind es auf jeden Fall nicht, diese Ausbremsen, weil die waren ja so grottenschlecht.
Habe ich auch gelesen.
Ja.
Consumer Reports hat gesagt, nein, das können wir nicht empfehlen. Haben wir letzte Folge auch, wieso sage ich mal letzte Woche? Gefühlt haben wir letzte Episode haben wir das ja auch erzählt, dass die Sache mit den Bremsen beim Consumer Reports nicht so gut ankam. Das ist so ein bisschen Stiftung Warentest von USA, oder?
Mhm.
Ich kann das nicht so richtig einordnen. Das ist schon irgendwie
ja,
sowas,
ist,
oder?
Ist sowas, ja.
6,0, nicht so geil.
Ja.
Ich habe noch einen so einen Aufkleber.
Ja, letztendlich haben sich dann auch gerade in den deutschen Foren die, also das, was wir jetzt so, was ich jetzt so mitbekomme, was ich jetzt so lese, ja, sich massiv gerade über diesen schlechten Bremsweg, ich sag mal, ausgekotzt. Ja. So, und das Lustige dabei ist, man muss natürlich auch die Testbedingungen sehen. Ne? Also die Testbedingungen in Amerika waren ja sicherlich nicht die, die wir hier haben. Sprich, bei uns werden ja Fahrzeuge immer auf Referenzreifen getestet, immer Sommerreifen, trockene Fahrbahn, nasse Fahrbahn, wie auch immer. Und das Lustige bei der Thematik ist, dass halt diese Tests mit uns überhaupt gar nicht zu vergleichen sind. Ne? Und damit war der Wagen für mich jetzt persönlich künstlich deutlich schlechter als ja, vielleicht nötig. So, letztendlich hat dann Elon auf gerade diese extrem langen Bremswege mit, was waren die hier, 46 Meter, ne, aus 60 Meilen die Stunde, 152 Fuß Bremsweg gebraucht und das war halt einfach zu lang und wurde mit einem, was war das, Ford F-150 verglichen, dass der sogar schlechter wäre.
Und das weiß ich nicht.
Krass.
Ja.
Krass.
Ja, und Elon Musk meinte dann natürlich, ja, das kriegen wir hin mit einem Software-Update.
Ja, es war halt ganz klar, wie wir es auch schon gesagt haben, halt ein ABS-Software-Problem.
Man hat ein bisschen das Gefühl, dass Autohersteller von heute immer sagen, ja, kein Problem, ist ja, immer mit, ist Software. Können wir mit Software machen. Ne? Das Ding ist, bei Tesla haben sie es jetzt auch gemacht.
Ja.
In Offset.
Letztendlich haben sie dann einen neuen Test gefahren mit dieser neuen Software und damit sind aus den 152 Fuß dann auf einmal 133 Fuß geworden, also Bremsweg.
Was heißt das dann in
metrischen Systemen? Somit von 46 Meter auf 40 Metern. So, und dann ging natürlich gleich das nächste Gerante los, ne, weil bei uns werden Bremstests gefahren, da kommen halt 31 bis 37 Meter raus. Natürlich auf Sommerreifen, wie eben schon besprochen. Und nach wie vor ist dort der Wagen halt mit Allwetterreifen unterwegs gewesen. Und letztendlich müssen wir halt abwarten. Guckt man sich aktuelle Bremstests an von Allwetterreifen, die hier gemacht werden, da liegen die Fahrzeuge auch, ich sag mal, ab 38 bis 42 Meter, 43 Meter auch
keine
dabei.
Keine unübliche Zahl eigentlich.
Das ist damit für mich eine nachvollziehbare Zahl und das Model 3 passt dort in die Mitte rein. Und fertig. Und ich erwarte dann halt auch ähnliche Bremswege, wenn der dann mal auf Sommerreifen steht und getestet wird. Hier.
Von dir.
Von mir? Ja, gerne. Gib's mir einen. Ich wollte ihn sowieso schon immer fahren.
Ja, es gibt ja einige mittlerweile. Und
an
der Stelle genug
gesagt. Was hat es letztendlich
für einen Effekt? Das Problem ist halt, die Imports kriegen alle kein Software-Update.
Ja, vielleicht später dürfen sie das mal nachziehen. Oder die fahren halt mit dem Auto nochmal rüber.
Genau.
Ja.
Letztendlich wieder das neueste Software-Update.
Letztendlich hat es den Consumer Report dazu gebracht, die, wie sagt man so schön, kauft nicht das Model 3, in kauft das Model 3 umzuwandeln. Mhm. Ja, also die geben jetzt doch eine Empfehlung für den Wagen.
Du merkst halt, was das für einen Stellenwert dort hat, dieses Consumer Report. Dass es dann so Chefsache war und dass der sicher in die Abteilungen gelaufen ist und jetzt machen wir mal da eine Besserung.
Ja, das ist ja auch bei Tesla schon lange Jahre schon irgendwie ein Thema bei denen, weil die halt eigentlich fürs Model S immer die Bestbewertung bekommen haben, und zwar von allen in der Preisklasse. Von daher war das schon recht wichtig für Tesla selbst.
Ja, das war immer so ein USP, dass einfach jedes Auto unglaublich sicher ist.
Jetzt war halt noch genau
so ein Überrolltest mit Model X, das einfach nicht ums Verrecken nicht umfallen wollte, gell, genau. Weil es einfach so gut konstruiert ist oder so einen tiefen Schwerpunkt hat. Und die schauen halt dann da ganz genau hin, gell? Und wie du schon sagst, 40 Meter. Ist in Ordnung, gell? Ist jetzt nicht optimal, aber tut's. Aber bei Model 3 wird ganz, ganz genau hingeschaut. Gell? Mhm. Es zeigt ja nur den Stellenwert von dem Fahrzeug.
Tja.
Wie wichtig das ist.
Sehr wichtig. Aber es gibt andere Fahrzeuge, die sind nicht so wichtig. Also zumindest nicht den Namensgebern.
Okay, da haben wir uns ein bisschen hingequält jetzt mit
dem. Touché.
Nicht so schlimm. Ja, nee, worauf der Marcel hinaus will, ich habe das heute Morgen, als wir hierher gefahren sind, zum ersten Mal mitbekommen, das war bei uns im Slack. Und dann hat der Jakob das aufgebracht und ich hatte das noch gar nicht gelesen. Und da hieß es, der Porsche Mission E, den ich ja, ich bekenne mich dazu, wirklich abgöttisch liebe, soll Taycan heißen. Und ich so,
Tay what?
Was ist das, eine Mischung aus Taifun und Pelikan oder was? Was soll das sein? Das ist doch, also ich prangere das nachhaltig an und werde ihn weiterhin Mission E nennen, auch wenn ich gelernt habe, was es eigentlich bedeutet. Taycan bedeutet sinngemäß lebhaftes junges Pferd und greift damit den Mittelpunkt des Porsche-Logos auf, das ja seit 1952 dieses springende Ross im Wappen zeigt. Ja.
Ja.
Aber es ist irgendwie.
Interessiert
so,
keinen, wenn das Logo scheiße ist und der Name auch.
Das Logo ist schon geil, aber.
Ja, also das Mission E-Logo war schon deutlich besser, fand ich.
Den Schriftzug meinst
richtig,
du, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Taycan, das ist halt so. Ja, keine Ahnung, Taycan süß-sauer. Das ist so. das nervt mich gerade ganz schrecklich. Es ist absolut nutzlos, dass ich mich darüber aufrege, ja? Aber das macht mich fertig. Das geht gar nicht. Wie kann man denn jetzt so ein schönes Auto so bescheuert benennen? Da ist also, so alles falsch.
Dass es ein Projektname ist, das Mission E, war schon irgendwie klar. Und dass es auch einen anderen Namen bekommt, okay, vielleicht auch, aber das ist jetzt nicht der beste Name, finde ich.
Ich glaube, nee. Alle anderen guten Namen waren Taycan.
Ja, das
okay, da ist die Tür, ich finde schon.
Genau, du kennst dich ja aus, weißt, wo es rausgeht. Gut. Ja, sehr schön. Mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Das ist eigentlich ein Thema, mit dem man sich nicht lange beschäftigen muss.
Vergraben wir es einfach.
Das... Nee, echt jetzt. Das möchte ich nicht. Das okay, weiter. Lass uns über geile Sachen reden. Oh, ich hab jetzt auf den Link geklickt für das nächste Thema und komme auf kreiselelektrik.com/bla/blablabla und kriege 404 not found. Das ist jetzt ärgerlich, denn wir wollten ja über das reden, was eigentlich hinter dieser URL ist.
Mach mal da oben diese URL weg. Hm? Diesen URL-Parameter.
Ah, hier.
Nee.
Das mache ich nicht weg, das gehört.
Genau, ja. Und zwar hier bei hier HTTPS. Ja. Genau, ja, richtig. Schau mal, ob das funktioniert.
Ja.
Ha! Da kommt der Webentwickler durch.
Kreisel Electric entwickelt High-Performance-Antrieb für Serienanwendung der SEI 29E Runabout Carbon. Das ist sozusagen das schnellste E-Boot der Welt. Dang, Alter.
Ja, halt Kreisel, oder?
Ja, und was erwartet man von Kreisel?
Ja,
das Beste oder nichts sozusagen.
Akkus und Power irgendwie, oder?
Ja, erstmal eine Wasserkühlung, oder? Also eine Flüssigkühlung.
Ich glaube nicht, dass sie mit Wasser kühlen, aber der wird zwar nicht schlecht.
Ja, na, sie kühlen auf jeden Fall flüssig. Und warum soll man das nicht mit Wasser kühlen? Weil Wasser ist an einem Boot immer da. Man hofft
zumindest
nicht drinnen.
Passiv.
Ja, man hofft nicht drinnen, sondern dass es draußen bleibt.
Sonst braucht man eine Lenzpumpe.
Haha,
ja,
genau.
Ist halt einfach so.
What?
Ja, heute ist Wortspieltag. Wusstest du das nicht?
Ja, letztendlich steckt da eine 100 Kilowattstunden Batterie drin von Kreisel und ein Kreiselantrieb, speziell für dieses Boot entwickelt, ne? Mit einer Spitzenleistung von 500 PS. 500 PS in einem Boot. Das kommt da schon fast so in Richtung diese, wie heißen die, Speedboats, Powerboats oder wie die heißen?
Ich kenne mich mit Booten, also ich weiß, was ein Speedboat und ein Powerboat ist irgendwie, aber was die an Leistung haben, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, manche haben da hinten so 3 bis 4 V8 kleben und jeder leistet dann seine 200-300 PS, wie auch immer. Das Ding kann man wahrscheinlich je nach Tankgröße nach oben spinnen. Na, und ja, die Teile sind halt verdammt schnell. Verdammt laut, außer die SEI, wie heißt der, 29, ne? SEI 29E.
Jetzt wäre natürlich so ein Drag Race mal spannend, oder wie nennt man das dann auf dem Wasser? Also ja. Verbrenner gegen, gegen Kreisel?
Ja, wie schaut es da mit dem Drehmoment aus, ne? Weil du hast ja keine direkte Verbindung, die Schraube, die flutscht ja so durchs Wasser.
Genau, und wie ist das bei Bootsrennen? Die machen auch keine Rennen mit Start, mit stehendem Start, oder? Das ist immer fliegender Start, oder nicht?
Nee, schwimmt.
Schwimmender Start.
Kommt es genug jetzt?
Genial finde ich ja die Höchstgeschwindigkeit, weil Knoten ist ja meistens so die Angabe, wenn man dann mal liest, 93 km/h auf dem Wasser, alles klar.
Das kann hart werden, ja.
Ja, bestimmt, ja.
Ja.
Ja, und Kreisel üblich natürlich die Optik auch wieder 1A.
Ja gut,
genial.
Was man nicht vergessen darf, dass das Boot, das besteht komplett aus einer Carbon-Schüssel, sage ich mal, ne? So ein Carbon-Verbundstoff. Und damit ist das ganze Boot auch extrem leicht. Ne? 400 Kilo habe ich oben gelesen. Ja, also das wiegt bei den Verbrennungspendants wahrscheinlich zwei der Motoren oder so.
Mhm. Und teurer Spaß wahrscheinlich auch, oder? Das ist aber auch ein Prototypending, oder? Ist das irgendwie schon so weit, dass man das...
Die wollen mit denen in Serie gehen.
Ah, echt?
Ja.
Wow.
Eine Kleinserie. Ne? Und ja, ich denke, die werden da schon einige Käufer finden.
Crazy. Ja, Leute, die solche Boote kaufen, die haben ja auch meistens, das ist ja meistens zahlungskräftige Kundschaft auch. Mhm. Denn ja. Da gibt man sehr viel Geld aus für Sachen, die man dreimal im Jahr benutzt oder so, weiß nicht. Ich kenne mich ja ehrlich gesagt nicht so aus. Aber das kann mir gut vorstellen, dass das richtig Asche kostet, letzten Endes. Vor allem dann auch diese Leistung.
Vielleicht gibt es irgendwann mal Fahrverbote für Verbrennerboote. So, ich war jetzt vor kurzem in Amsterdam und wenn da so ein Verbrenner durchtuckelt oder auch in Hamburg.
Es gibt ja mittlerweile auch
so
Seen. Ne? Also bei uns, da gibt es ja auch so Tretboote auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Elektro-Kähne. So, und da darf man dann teilweise auch nicht mehr mit einem Verbrenner fahren.
Ist nur eine Frage der Zeit.
Ja.
Das stimmt. Auch da wieder viel Luft nach oben. Da kann man ja dann auch wieder von diesen High-Performance-Modellen sich Richtung unten bewegen. Ne?
Also ja, ich wollte ja vorhin schon was vergraben, aber da kam halt das Thema dazwischen.
Ja, war tatsächlich ziemlich gut.
Ja. Habe ich jetzt gerade überhaupt nicht verstanden. Aber apropos Graben. Ich habe letzte Woche gelesen, man kann jetzt auch elektrisch graben, also mit einem Bagger. Und zwar mit so einem mittelgroßen Bagger. Das heißt, der ist so 2 Meter breit, 2,5 Meter hoch, hat so zwischen 6 und 7 Tonnen Einsatzgewicht. Und zwar der Sanka HK TB260E. Ich mag auch diese griffigen Namen von den Dingern. Und ja, ich meine, ich weiß gar nicht so richtig viel über den. Das war ein kurzes Artikelchen. Ein kleiner Electrif-Artikel. Grüße an den Daniel, der den geschrieben hat. Und ich fand die Idee, ehrlich gesagt, ziemlich cool mit diesem E-Bagger, denn wer schon mal in der Nähe einer Baustelle gewesen ist, der weiß, was da an Abgasen in die Luft geht. Das ist wirklich, das geht auf keine Kuhhaut, wie man früher gesagt hat. Und deswegen befürworte ich das sehr, dass man auch in der Branche sich mit alternativen Antrieben beschäftigt, wo man eben dann abgasfrei den ganzen Tag vor sich hin baggern kann.
Ja, ich habe mich das schon immer gefragt, weil die sind ja eigentlich lokal an dieser Baustelle ständig. Und ja. Es gibt ja auch teilweise schon Bagger mit Kabel dran sogar.
Mhm. Also wollte ich auch gerade sagen, gerade elektrische Fahrzeuge, die in der Stadt auf Baustellen eingesetzt werden, die sind nervend. Ja. Nicht elektrische, die normalen.
Ja.
So, und wenn du da halt einen Elektro hinstellen kannst, der halt deutlich leiser agiert, das ist für Baustellen in der Stadt hervorragend. Ne? Auch jetzt Gartenbauämter oder sowas kann ich mir vorstellen. Die fangen ja auch zu aller Herrgotts früh Zeiten an, da weiß ich.
Ja. Auch Bläser, sagst du nur.
Gräben auszuheben. Ja gut, an und für sich jetzt. Ne?
Und es gibt auch immer Strom auf dem Bau. Das ist ja immer der Vorteil.
Genau.
Immer
ein Drehstrom. Genau. Und das Ding ist letzten Endes so dimensioniert, dass es auch perfekt für diesen Einsatzzweck funktioniert. Das Teil hat einen 44 kW Lader und 3 Lithium-Ionen Batteriemodule, von denen ich nicht weiß, wie viel kWh da reinpassen, die aber für 6 Stunden Volllastbetrieb reichen sollen. Das heißt, die fangen morgens an, baggern sich einen Wolf und beim Mittagessen laden die das Teil mit 44 kW wieder auf und dann können die bis zum Feierabend wieder baggern.
Mhm.
Ich meine, was willst du denn jetzt noch? Das ist doch perfekt.
Ja, und die Batterien sind demnach auch noch flüssig gekühlt.
Wie man das so macht.
Wie man das so macht, ne, damit sie halt auch die Last aushalten, beziehungsweise nachher den Ladevorgang. Ja, und ja.
Alles richtig gemacht.
Genau.
Spannend wäre so ein Vergleich. Ich glaube, das wird immer in Betriebsstunden dann gemessen. Mhm. Also viele Kilometer, glaube ich, kommen da nicht zusammen.
vor zurück.
Wie dann? Ja, wir müssen da mal ein Hypermiling machen, ganz
dringend. Bagger Hypermiling.
Müssen wir besondere Fahrer finden.
Ja, aber das
müssen wir wie heißt der? Ich glaube, ich weiß, wie der heißt. Hm? Bodo.
Mit dem Bagger. Es ist ganz übel heute. Das liegt wahrscheinlich an der Hitze. Es tut mir leid. Jedenfalls.
Nee, daran, dass wir so früh aufgestanden sind heute wahrscheinlich.
Das kann auch sein. Hitze. Und früh aufgestanden, lange im Auto gesessen. Das alles zusammen ist eine gefährliche Mischung. Jedenfalls, so ein Baggervergleich fände ich aber ehrlich gesagt schon mal ganz lustig, falls da jemand Konnektionen irgendwie hat, so in so ein Baggerloch, dann müssen wir nur diese entsprechenden Bagger noch besorgen Oder man macht so ein Jochen Schweizer Event.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Und bringt zu dem Event seinen eigenen E-Bagger einfach mit. Ich wollte mal gucken, wie der sich im Vergleich so schlägt.
Ja, also auf dem Hänger mit einem Model X.
Ich habe gedacht, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert.
Tobi hat gerade ein Bild in die Runde von einem Bagger, der Sand baggert und auf dem Bagger klebt ein Next Move-Schild.
Schöne Grüße an Stefan.
Hast du das gerade ernsthaft on the fly gemacht?
Ja.
Geil.
Geil. Okay, es scheint langweilig genug zu sein, dass der Tobi nebenbei irgendwie Sachen machen kann. Deswegen erkläre ich an dieser Stelle das Vorgeplänkel für beendet und wir gehen Richtung Hauptthemen. Und da ist nämlich der Tobi gefragt. Und ich lehne mich jetzt hier schön zurück und du könntest eigentlich mal erzählen, wie das zu dieser ganzen Chartex-Geschichte letzten Endes gekommen ist.
Ja, ich kann gerne mal anfangen. Im Endeffekt hat alles noch während dem Studium angefangen. Ich habe meinen Master in Ingolstadt gemacht im Bereich Automotive and Mobility Management, also Mobilitätsmanagement der Zukunft. Mhm. Und es hat so angefangen, dass ich damals einen Werkstudentenjob machen wollte. Ich habe mir gedacht, so studieren allein ist ganz schön, aber so Arbeitserfahrung nebenbei sammeln und ein bisschen Geld verdienen ist auch nicht so verkehrt. Und habe damals bei Tesla angefangen zu arbeiten.
Nein, bei Tesla?
Genau, so als, genau als...
Du warst es doch, der mit dir mir die Kreditkarte aus der Hand gezogen
genau,
hat, oder?
Genau, das war ich.
Okay. Es hat in bisherigen Varianten dieser Geschichte hat das nicht stattgefunden, dass du das warst.
Was hast du da gemacht?
Genau, also ich war im Bereich Marketing und Vertrieb tätig. Das heißt, diese ganzen Events betreut und auch eben die Autos erklärt. Mhm. Das war ein richtig schöner Studentenjob und halt auch sehr tief in die Thematik eingestiegen, was so mit Elektroautos überhaupt auf sich hat. Und man konnte es halt an dem Elektroauto damals halt erklären. Gell? Mhm. Und damals war das einzige Manko an dem Auto halt eigentlich ja nur der Preis, der für einen Autonormalverbraucher, für so ein Model S halt, da gab es noch gar kein Model X damals.
Mhm. Wann war das denn genau?
Das war so vor 2-3 Jahren ungefähr. Mhm. Genau. Also auch schon wieder ein bisschen
her. Als ich meinen Dreier bestellt habe. Sag ich doch.
Genau. Und da bin ich dann, da war die Faszination da. Da war ich angefixt und habe gedacht, das Thema lässt mich nicht mehr los und habe dann selber noch einen Verbrenner besessen. Und dann ging es um meine Masterarbeit, wo ich mir gedacht habe, ich kümmere mich auch um das Thema Elektromobilität und habe mich so um so Design Thinking gekümmert, quasi wie man neue Geschäftsmodelle im Bereich Elektromobilität entwickeln kann und habe ganz, ganz viele Interviews geführt mit allen Leuten, die irgendwie mit Elektromobilität zu tun hatten. Das waren ganz, ganz viele Endnutzer, das waren Flottenbetreiber, das waren Taxibetreiber. Ich meine, kennst du den Tesla Klaus aus München, den habe ich dann auch interviewt. Genau, waren ganz, ganz viele verschiedene Leute mit dabei und diese Leute mal kennenzulernen, das ist ja doch ein besonderer Schlag und ein sehr, sehr positiver Schlag von Menschen. Das war dann wirklich der Hammer. Da waren viele Zoe-Fahrer natürlich dabei, weil das damals ja so die erste richtige Tesla-Alternative eigentlich war, die man so im Alter gut hernehmen konnte. Aber das hat mich so ein bisschen gestört, weil der Durchschnitt Zoe-Fahrer, ich will jetzt hier niemanden angreifen, der ist ja schon ein bisschen älter.
Hallo?
Der genau.
Ich habe zwar einen Bart, ne? Da sind auch ein paar graue Haare bei, aber.
Und ich glaube, so in unserem Alter, so wenn du halt irgendwie Anfang 20 bist, dann kaufst du dir keine Zoe. Und deswegen waren die halt auch alle so ganz normal. Ich habe mir gedacht, ich will unbedingt so ein Auto haben, aber das mal ein bisschen peppiger machen. Er hatte aber kein Geld. Also ich war Student, gell? Und also begrenztes Budget. Und ich habe damals in der WG gewohnt, also auch keinen eigenen Stellplatz, sondern so einen Parkausweis. Das heißt auch keine Ladesäule. Das heißt für viele schon ein K.O.-Kriterium. Wollte aber unbedingt so eine Zoe haben. Unbedingt eine schwarze Zoe. Das war so das große Ziel. Und in deutschen Portalen war relativ schnell Schluss. Da waren die 12.000, 13.000 Euro, musste man für eine gebrauchte Q210. Mhm. Das war auch relativ klar, was es für ein Auto wird. Also Schnellladung, bezahlbar, dank Batteriemieter natürlich auch vom Kaufpreis bezahlbar. Das heißt eine Zoe Q210. Dann ging es nach Frankreich und da gibt es so ein Kleinanzeigenportal, Le Bon Coin. Und ich konnte so ein bisschen Französisch noch vom Studium und habe mich da so ein bisschen reingefuchst und habe dann wirklich so eine schwarze Zoe gefunden, eine Zen-Zoe. Richtig schönes helles Interieur, ein schwarzes Exterieur. Und habe dann mit so einer ganz netten Familie im Elsass gesprochen. Und das hat dann alles geklappt. Und habe dann einen Preis ausgehandelt von 7.500 Euro. Wow. Und die war damals gerade mal 3 Jahre alt. Gell? Die hatte schon ein paar Kilometer drauf, aber das war halt irgendwie 5.000 Euro günstiger als in Deutschland. Mhm. Und bin dann da irgendwie mit dem Zug und mit dem Flixbus und mit der Regionalbahn und mit ganz verschiedenen Verkehrsmitteln dann da hingefahren. Und haben wir die dann gekauft. Gell? Cash gezahlt. Und dann bin ich da gestanden und musste die natürlich zurücküberführen. Mhm. Das war dann so die erste Herausforderung. Und ich habe mich nicht gut genug vorbereitet. Und die hatte halt noch die französischen Nummernschilder dran. Und die Verkäuferin hat dann so gesagt, ja, mit dem Kaufvertrag wird jetzt der Brief durchgestrichen, wie das in Frankreich so ist, Nummernschilder bleiben dran, aber jetzt ist das Auto nicht mehr versichert, aber sie kümmern sich da ja drum und ist dann gegangen.
Und, ja, sicherlich.
Und ich dachte, ja, gut. Und dann bin ich halt einfach gefahren, gell. Das war also ein bisschen grenzwertig, aber das waren dann auch so 400, 500 Kilometer beim ersten Mal, auch an der Stuttgarter Messe dann geladen und das war so der erste Horrortrip, weil in Jettingen-Scheppach, die lag da auf dem Weg. Gell?
Und, die Horrorsäule.
Und die war halt, also ich habe ja auch so eine Ladezicke, eine ganz schlimme, habt ihr auch mal mitbekommen, die mag nicht jede Ladesäule, die wollte da ums Verrecken nicht mehr laden. Gell? Und dann ging es halt schon los bei der ersten Fahrt, halt Hypermiling hinterm LKW. Aber ich habe die dann tatsächlich nach Hause gebracht und hatte dann mein erstes eigenes Elektroauto. Gell? Mhm. Und geladen wurde öffentlich. Das heißt, an öffentlichen Ladesäule, in der Fußgängerzone, kein Problem. Damals noch Laden umsonst.
Mhm. Also häufig.
Ein Traum.
Häufig bis fast immer. Mhm.
Genau, auch heute noch. Gell? Das ist ja nichts Altes mehr eigentlich. Und dann hatte ich da dieses Elektroauto. Gell? Und man kennt es ja, man musste dann natürlich immer Rede und Antwort stellen an den Ladesäulen. Aber dieser Preis von 7.500 Euro vor über 2 Jahren jetzt oder knapp 2 Jahren, die sind jetzt noch günstiger. Ja. Ich glaube, dass man, wenn man sich richtig anstrengt, so für 5.000 Euro, 6.000 Euro eine gute Zoe in Frankreich bekommt. Und die hat natürlich eine Batteriemiete und hat dann entsprechend höhere Unterhaltskosten, aber das Argument, die sind zu teuer,
ist ja schwierig. Man muss sich anstrengen, ja.
Genau, genau.
Ja, du hattest vorhin so was Extravagantes angesprochen. Du wolltest immer was anders machen.
Peppiger machen.
Den Peppiger machen, genau. Und das Peppiger, das haben wir quasi live erlebt, weil du hattest, ich weiß gar nicht, wie wir da direkt zusammengekommen sind. Du hast uns eingeladen zu einem...
Ich muss mal die Story erzählen.
Dann erzähl du die Story.
Damit es richtig
so. Es begab sich zu einem Wochenende und ich dachte mir, was könnte man noch Schönes machen? Weil ich hatte auch meine Zoe erst ganz kurz und war auch voll im Hype drin.
War genau zur gleichen Zeit, ja.
Und dachte mir so, gibt es irgendwelche Events, wo man wieder hinfahren kann? Weil es waren irgendwie auf verschiedenen Events, auch mit Marcel und Philipp. Und hab dann irgendwie ganz kurzfristig auf Going Electric deinen Eintrag gesehen, dass du halt in Mühldorf diese kleine Veranstaltung machst.
Genau.
Hab dann Marcel irgendwie angeschrieben, ja, wollen wir da morgen kurz hinfahren? Und dann haben wir es auch wirklich gemacht. Und dort war halt Tobi als Veranstalter und irgendwie noch andere Leute.
Sonst keine.
10 oder sowas?
Ja, das 10, kam schon.
Ein Stück?
Ja, es kam schon. Das kam dann ein Tesla kam, der hat sein ganzes Ladesammelsurium mit dem Juice Booster ausgepackt. Zoe-Fahrer waren
ganz
da.
Ganz viele, ja.
Leaf waren 2 bis 3 sogar da.
Ein i3-Fahrer
war da. Eine Zero war da.
Ja, genau.
Die hat da hinten geladen. Smart war da. Ego war, glaube ich, auch sogar einer da.
Den habe ich organisiert vom Autohändler.
Ja, und also das war schon alles Mögliche da.
Das war halt ist so entstanden, also Mühldorf ist meine Heimatstadt, da komme ich ursprünglich her, Mühldorf am Inn im Südosten von Bayern. Und jede Stadt hatte irgendwie so einen Elektromobilitätstag, und wo man das mal herzeigt und wo die Leute Kontakt haben, wo die Autohäuser stehen. Aber in meiner Stadt halt gar nicht, gell? Und dann musste man das halt selber machen. Und das Ganze war unter dem Namen Strom am Inn, genau, bei Mühldorf am Inn.
Aber warum? Eigentlich hättest du es ja nennen müssen Strom aus dem Inn.
Strom aus dem Inn. Und an diesem, wir waren dann zum Biergarten, da war auch so ein kleiner Bach und da gab es auch ein Wasserkraftwerk, so ein kleines.
Genau.
Also der Strom, wo immer die Sicherung geflogen ist, der kam aus diesem Bach. Das erklärt schon einiges.
Was halt ganz krass bei der Thematik war, wir haben halt draußen auf so einem Schwimmbadparkplatz war das, haben wir die Fahrzeuge zu stehen gehabt und dann standen 2 von Ladesäulen, so mobile, weiß nicht, wie so Präsenter, ne, waren das.
Genau.
Haben draußen gestanden und da konnte man halt mit weniger Last laden. Ich natürlich, ängstlich wie ich bin, hatte meine Betterman-Box mit dabei. Wir haben uns ja kurz vorher dann auch unterhalten, dass du dann hinten so einen Stromverteiler hast über CEE. Und dann sind wir hinten in diesen Hinterhof reingefahren, genau, und haben dann dort die Fahrzeuge geladen, bis halt auch dann mal eine Sicherung kam. So, und das Lustige an der Stelle war, die Sicherung, die da geflogen ist, die hat ja gleich die ganze Küche lahmgelegt.
Und dann kam die Wirtin so rausgestürmt, der Ofen geht nicht mehr.
Genau, das Licht ist aus, der Ofen geht nicht mehr. Ja, dann musste man natürlich dann...
Wir haben uns dann immer so rangetastet, gell? Ja. So von der Ladestärke, von den Amperen.
Das war schon ziemlich geil, ja. Ja, aber es ging. Ne? Also man hat zwar mit dem Gemüt der Chefin da ein bisschen gespielt, aber es ging.
Ja. Genau.
Und es wurde auch sehr super angenommen. Also die Leute waren klasse, wurden dann zu einem Kaffee und einem Stück Kuchen eingeladen. Ne? Der erste war sozusagen gesponsert, ne? Und danach war eine lustige Truppe.
Das war ein richtig nettes Elektroauto.
Ein ganz kleiner halt angefangen,
genau.
Wie man halt die Leute zusammenbringt. Der Erfahrungsaustausch war super.
Ja.
Und genau, und dann kam es zu deinem... Aufkleber-Badge hinten auf deiner
Zoe
drauf. Das war das Highlight.
Das muss ich jetzt fotografieren. Fotoapparat rausgenommen, Heck von deiner Zoe fotografieren, dann sehe ich da ein P22 Plus.
Im Tesla-Style.
Im Tesla-Style, das fand ich so genial. Ja, letztendlich haben wir das Ding dann halt zwar zum Anlass genommen, bei uns auch drauf zu kleben, nachdem wir unser Batterie-Management-System-Upgrade bekommen haben. Haben wir uns da halt inspirieren lassen und eine Q210 Plus draus gemacht. Plus, weil ja Tatsache, wir einen größeren Akku durch dieses Upgrade bekommen haben. Ja, also aus den 22 freigegebenen Kilowattstunden wurden dann 23,5, das was die R240 hat. Und daraufhin Q210 Plus klebt jetzt an der Zoe von Philipp und mir.
Genau, nach diesem Treffen war ich so beeindruckt von dem, was der Tobi da auf die Beine gestellt hat und die Tatsache, dass es halt, dass du halt genau in meinem Alter bist eigentlich und halt nicht irgendwie
so alt dieser, wie der dieser, Philipp oder der Marcel.
Ja, oder sogar noch älter.
Hey.
Sogar noch älter.
Das hat mich so beeindruckt, dass ich mir dann halt gedacht habe, hey, da muss man irgendwie in Kontakt bleiben, hab den auch gleich eine E-Mail geschrieben. Und so ist es eigentlich alles zustande gekommen. Ja, genau. Wir haben uns dann auch noch mehrmals getroffen, auch bei dir dann in der WG in München. Und da hat es auch schon schön langsam angefangen mit deinem Start-up.
Ja, genau. Nee, und da ist eine sehr, sehr gute Freundschaft entstanden, wieder viele Freundschaften entstehen. Und das bereitet sehr, sehr viel Freude, weil man doch so ein gleiches Mindset hat und die Leute halt irgendwie zusammenfinden. Gell?
Und das nur wegen dem Treffen.
Ja, eigentlich nur wegen dem Treffen, genau.
Ja, genau. Nee, und genau, also dann kam ja eine neue spannende Zeit, aber zwischendrin halt sehr, sehr viele Erfahrungswerte mit der Zoe irgendwie gemacht und auch ganz, ganz schlimme Dinge, so bei Roadtrips. Also das Schlimmste war damals, ich hatte dann später noch so einen zweiten Nebenjob, der mir am Wochenende sehr viel Spaß gemacht hat. Ich war nämlich Chauffeur für so eine große Airline und durfte dann so Scheichs vom Flughafen in die Innenstadt fahren. Krass. Und durfte halt entsprechend große Limousine fahren. Das war halt damals der Hammer, gell? Dass man da tolle Autos fahren durfte. Und wir hatten da so einen großen, wir hatten so eine Disposition, irgendwie mit so 10, 20 Fahrzeugen und wir hatten so eine Fahrzeughalle. Und dann habe ich mal gedacht, darf ich da meine Zoe anstecken? Das wäre ja ganz cool. Während ich da arbeite, kann ich die Zoe aufladen. Ja, stell sie einfach rein morgen, wenn du kommst. Und da gab es dann einen Drehstromanschluss und ich habe mit meinem Juice Booster hier schön den richtigen Adapter, höchst selbstbewusst bin ich dann reingefahren. Es war 6 in der Früh, keiner war da, einer war an der Disposition gesessen und da habe ich die Zoe so angesteckt und es hat so 2 Sekunden geladen und dann hat es Rums gemacht. Und irgendwie hat, also Strom war noch an und es hat bloß so einen Ton von der Waschanlage auf der anderen Seite vom Gelände gegeben. Gell? Und ich, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gemacht? Nächster Schritt war natürlich, die nächste Steckdose zu nehmen.
Natürlich.
Hab dann das Auto umgeparkt und an den nächsten 16 Ampere Drehstrom gehängt. Hat dann 5 Sekunden geladen. Ich war ganz selbstbewusst, wollte schon zurückgehen. Und dann hat es einen Schlag gemacht und überall war der Strom aus. Oh. Also es war 6 in der Früh, es war Winter, es war dunkel, in der Halle war alles dunkel. Aber auch in der Disposition, wo die quasi die Gespräche annehmen, wo sie auch die Online-Buchungssysteme haben. Und der ist rausgestürmt und hat gesagt, was ist denn hier los? Und in dem Moment habe ich so einen Hass auf dieses Auto gehabt, weil sie halt sehr, sehr gut FIs schmeißen. Das macht meine ganz, ganz gern. Liegt vielleicht auch am Juice Booster, ich weiß es nicht. Das war so ein richtiger Fuck-up-Moment, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Und das hätte richtig böse ausgehen können. Gell? Aber die Systeme sind dann wieder hochgefahren. Die Zoe habe ich dann ganz weit weggestellt. Und seitdem lade ich sie immer da bei BMW, wo du auch ganz gerne lädst. Oder habe ich sie dann immer gern geladen.
Du hast mit der Zoe sowieso noch eine ganze Menge andere Sachen gemacht. Ne? Also du hast neue Felgen drauf. Wir haben letztens ein Foto gesehen, da hast du dir einfach mal so einen Klaufix hinten dran gehängt.
Ja.
Also du baust auch das schon an der gerne rum.
Das ist Marcel Deutsch für Anhänger.
Ein Anhänger, ja. Also Klaufix. Klaufix, ja gut, gab es damals bei uns im Osten, weil damit ist man schnell an der Baustelle vorbeigefahren und hat die Baumittel mitgenommen, weil es im Osten gab es ja nicht.
Alles klar.
Ich nicht, ich war zu klein dafür, wurde mir erzählt. Deswegen Klaufix, weil das sind halt die kannst du an, ich sag mal, jedes Fahrzeug ranhängen, was eine Anhängerkopplung hat. Die brauchst keinen zusätzlichen Führerschein dafür und kannst, glaube ich, 750 Kilo ziehen. Und damit ist das Ding halt mal schnell einsatzbereit.
Ja, wir nennen ihn immer gerne Agrarhaken. Und den ganzen Bein sagt man immer gerne Bauernhackel. Ist auch immer ganz gut. Ja, also mir war immer sehr wichtig, irgendwie das Auto zu optimieren. Und ich fand die in Schwarz sehr, sehr sexy. Hat mir immer sehr gut gefallen, die Zoe. War wirklich ein ansprechendes Design. Und die hat dann größere Alufelgen bekommen. Das ist die
sehr große Alufelgen.
Genau, 18 Zöller. Und das ist meines Erachtens die einzig weltweit zugelassene Zoe mit 18 Zoll Felgen. Das war auch eine Einzelabnahme und das sind auch, also quasi der...
Das mache ich nächste Woche auch so.
Genau, das Verhältnis ändert sich ja, wenn du die Felgen größer machst, dann wird ja der Querschnitt kleiner.
Der Gummi.
Aber du hast irgendwann ein Problem, dass die Reifen einfach diese Traglast nicht mehr haben, weil die Zoe ist ja richtig schwer, die wiegt ja 1,5 Tonnen. Und es gibt genau einen Reifen, den man mit den einen Felgen fahren kann. Und das sind halt Ultralegera, OZ Ultralegera und so Ching-Chong, Ding-Dong, Ding-Bong.
Reifen.
Das sind jetzt nicht die allerbesten, aber sie tun's und... Und sind auch sehr gezogen, also sehr schmal, sind auch so Asphaltschneider und so hatte die dann 18 Zoll Felgen. Gell?
Asphaltschneider auf 18 Zoll Felgen, also jetzt, man darf sich jetzt da nicht sowas vorstellen wie bei BMW, ne, wo es dann halt einfach riesengroße Scheibletten gibt, mit einem bisschen Gummi drumherum. Wir hatten das, glaube ich, mal ausgemessen. Das waren auch 175.
Also es sind offiziell 195, 35 R18. Mhm. Aber dadurch, dass sie so gezogen sind, ist die Auflagefläche nur 175.
Ja, Wahnsinn.
Sind richtig schmal.
Ja. Und kaputt schon gefahren?
Ja, klar.
Ja, ja, klar.
Also da steht ja die Felge direkt raus. Ja. Also wenn man das jetzt beschreibt, denken die, dass ich dafür ein Clowns-Auto habe. Aber es schaut schon ganz gut aus, denke ich. Und genau, also so ein bisschen optimieren war für mich immer ganz wichtig. Wird jetzt noch tiefer gelegt? Jetzt gab es
genau,
jetzt ja tiefer
Frage, liegen.
Genau, liegen schon daheim und auch Spurplatten kommen noch drauf. Weil ich mir denke, das... So ein Elektroauto kann dann auch gut aussehen. Gell?
Ja, ich hätte auch gerne, dass es gut aussieht. Jetzt stell dir das mal vor, die schwarze Clean Electric Zoe in breit und tief.
So i3S-Variante.
Super dunkle Scheiben.
Man darf es ja nicht übertreiben. Das darf ja nicht so ein Proletenauto werden.
Gell? Dafür bin ich auch zu alt.
Du kannst ja hinten noch so ein Ofenrohr montieren dann. Just for fun. Noch so ein bisschen mit...
Da kommen dann Seifenblasen raus.
So auf der Antenne.
Mit Revell noch so ein bisschen altern und noch so ein bisschen Ruß dran machen.
Ja.
Sehr gut.
Ja, da gab es dann natürlich noch LED-Scheinwerfer. Ganz wichtig. Und ja, noch eine Veränderung, um das jetzt nicht in den Rahmen zu sprengen, aber was mir sehr wichtig war immer so die Sharing Economy, quasi sein Auto auch zu teilen. Und gerade während des Studiums habe ich gemerkt, dass mein Auto halt schon viel rumsteht auch und dass man nicht Vertreter ist und 24 Stunden rumfährt. Und da bin ich sehr heiß geworden auf das Peer-to-Peer-Carsharing. Dass du quasi dein Auto mit anderen Privatleuten teilst, die einfach Bedarf haben, weil du gerade keinen Bedarf hast. Und das habe ich mit meinem alten Auto schon gemacht, aber mit der Zoe nochmal sehr besonders, weil die hat ein Kommunikationsmodul bekommen. Ich mache das Ganze mit Drivee. Drivee ist so eine Carsharing-Plattform. Mhm. Und da wurde dann von Drivee so ein Modul eingebaut. Genau, gab es auch einen Bericht drüber. Das heißt, es ist richtig modern. Das ist nicht nur ein Elektroauto, sondern ich kann es einfach hinstellen. Ich kann es mit einem Smartphone absperren. Mhm. Und dann quasi, wenn jemand das Auto bucht, kann ich einfach sagen, ja, passt, du kannst das Auto haben. Dann kann die Person mit dem Smartphone das Auto aufsperren und dann damit rumfahren und das wieder abgeben. Und das Coole ist halt, das Problem beim privaten Carsharing ist immer die Schlüsselübergabe. Mhm. Weil du willst es eigentlich immer gern verleihen, wenn du nicht da bist. Mhm. Wenn du im Urlaub bist, aber geht halt nicht. Mhm. Und dadurch konnte man es halt viel, viel häufiger vermieten. Und es ist einfach ein geniales Gefühl, wenn du ein Auto hast, das Geld verdient für dich. Das einfach selber zu den Unterhaltskosten beiträgt. Und du kannst es sogar so weit treiben, dass es automatisch funktioniert, dass du deinen Kalender einfach pflegst. Und wenn du in der Früh aufwachst, ist dein Auto weg. Das ist halt irgendwie strange.
Das machst du, gell? Also das funktioniert.
Genau. Ist halt irgendwie anders, aber es ist sehr, sehr cool. Und ich denke, da wird sich die Mobilität auch hinentwickeln, irgendwie, dass man irgendwie Ressourcen höher auslastet. Und es gibt für mich nichts Nachhaltigeres als irgendwie ein kleines Elektroauto mit kleiner Batterie, also so groß wie nötig, das halt irgendwie für 90% reicht. Und dann auch noch mit anderen Teilen, damit es halt nicht rumsteht. Mhm. Sondern andere Leute, die halt sich dann kein Auto kaufen und dann mit dem Auto rumfahren.
Und in dem Zuge könntest du dir dann was Langstreckentaugliches von einem anderen leihen, wenn du es mal brauchst, ne? Also es muss nicht jeder das Auto haben, das für alle Zwecke, die ich jemals irgendwie abdecken muss, auch dann reicht.
Genau, und da wird der Weg hinführen. Das ist natürlich viel Aufklärungsarbeit und viel Vertrauen auch, weil Sharing is Caring, man muss den Leuten schon vertrauen, gibt auch Bewertungssysteme etc. Aber keiner wird so die eierlegende Wollmilchsau irgendwie in der Tiefgarage stehen haben. Keiner wird eben dieses Auto, das man einmal im Jahr braucht, um dann in den Urlaub zu fahren. Das
Wie hat das bei dir funktioniert, das Carsharing bisher? Also Erfahrungswerte technisch?
Sehr, sehr gut. Also es gab mal einen kleinen Fall, wo so die Felgen ein bisschen angefahren wurden. Aber ich habe da echt gesagt, das hätte mir auch passieren können. Sehr, sehr gefährlich mit den Felgen. Mhm. Aber sehr, sehr positiv, sehr nette Menschen. Und ich treffe dann doch immer relativ häufig wieder die Leute. Und ja, die Leute wollen es ausprobieren. Also ist ja auch so der Gedanke irgendwie, dass man Leute mal testfahren lässt. Mhm. Und gerade da kannst du über mehrere Tage mal machen. Ist auch nicht teuer. Mhm. Kostet bei mir, glaube ich, irgendwie 30 oder 29 Euro pro Tag. Mhm. Aber sehr flexibel, wenn es halt um die Ecke ist. Und ich hatte einen, der sich danach eine Zoe gekauft hat. Krass. Der hat gesagt, er will sie nochmal testen und will eine längere Strecke fahren. Und das ist schon ziemlich cool, dass das eigene Auto für Probefahrten hergenommen werden kann, weil es ich halt gerade nicht brauche.
Irgendwie mal Probleme mit der Ladung gehabt dann, weil du ja eine Ladezicke fährst? Haben die für dich das Auto auch mal geladen?
Ja, haben sie. Also ich habe ihnen schon immer gesagt, ihr könnt auch Langstrecken damit fahren. Einer ist auch mal eine richtige Langstrecke gefahren, der hat dann schon so ein paar Problemchen gehabt, wo ich dann irgendwie routinierter umgehe und sage, ja, 12 Volt Batterie abklemmen, dann geht schon, aber das kannst du halt dir nicht sagen. Da gab es ein paar Rückfragen, aber ansonsten wurde das häufig so im urbanen Raum hergenommen. Mhm. Da haben sie es einfach selber an öffentlichen Ladestationen aufgeladen, die Karten waren mit dem Auto und es gab eigentlich keine Probleme. Mhm. Aber die konnten auch mal selber halt testen, wie das so ist, wie das Ladestationshandling ist und das bereitet ziemlich viel Freude. Aktuell ist es so, dass ich mit meiner Zoe ziemlich viel unterwegs bin, also auch von Dresden nach München immer pendel oder so einmal die Woche alle zwei Wochen dann mal fahre. Entsprechend ist die nicht immer da, aber wenn die mal wieder mehr rumsteht, dann will ich das auf jeden Fall wieder mehr machen. Das ist eine coole Sache.
Das ist tatsächlich cool, das stimmt.
Genau, um nochmal genau zu mir zurückzukommen, was ich dann so gemacht habe. Also ich habe dann auch später noch bei Mobility House gearbeitet, die ja auch, du warst ja auch vor kurzem dort, die sich auf Ladeinfrastruktur spezialisieren, war dort im Produktmanagement aktiv und habe halt so das gemerkt, wie das Handling mit Ladestationen ist, was es mit den Produkten, mit den Specs so auf sich hat und wie auch die Installationen ablaufen, also auch das Handling mit den Elektrikern. Und habe da 1,5 Jahre dort gearbeitet und konnte mal wirklich sehen, wie das funktioniert und halt, was auch alles falsch lief. Gell? Und das ist eine tolle Firma, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Aber man ist halt dann richtig tief auch in das Thema Infrastruktur reingekommen, was ja durchaus mal komplex werden kann. Mhm. Und ich bin dann auch mit der Zoe immer in die Arbeit gefahren und es gab 5 Stellplätze mit 5 Ladestationen und ich war einer von dieser Firma, die ein Elektroauto hatte und mich da immer angesteckt habe. Und jetzt ist es ja so, dass Autos zum Pendeln hergenommen werden und niemals den ganzen Tag brauchen zum Aufladen. Mhm. Sehr, sehr kurz eigentlich bloß. Und da war das so, alle sind gependelt, haben sich angesteckt und nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde ist dort nichts mehr passiert. Alle waren wieder aufgeladen. Aber jeder hatte eine vollwertige, teure Ladestation, die auch noch in Lastmanagement integriert war und den 90% vom Tag waren die bloß blockiert. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, park das Auto um, aber die Leute sind ja eigentlich dort zum Arbeiten. Und da war so der erste Gedanke, hey, das hätte ja eine Ladestation eigentlich auch machen können, von der Hardware. Mhm. Man müsste bloß quasi so die Energie besser verteilen. Und die erste Idee war, wir machen jetzt einfach so einen Valet-Service. Wir stellen jetzt ein paar Studenten ein, die da immer schon runterlaufen und so die Autos an- und ausstecken, weil das einfach eine höhere Auslastung von Infrastruktur ist. Es ist natürlich total dämlich und nicht skalierbar. Und entsprechend war so die Idee geboren, das ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her, einer Mehrfachsteckdose. Mal ganz einfach denken, dass man einfach mehrere Fahrzeuge an eine Ladestation connecten kann und das Umstecken halt automatisiert wird.
Also eigentlich gar nicht mehr stattfindet.
Genau, genau. Mhm. Oder halt, wenn du die Ladestation siehst und dann diesen Umschalter, dass da halt so eine Lösung zwischen den beiden Komponenten ist. Und das Ding ist halt, dass quasi 90% oder 80% aller Ladevorgänge über einen längeren Zeitraum stattfinden. Das heißt Destination Charging, die werden tagsüber beim Arbeitgeber geladen und die werden nachts über in Eigentümergemeinschaften und Parkhäuser geladen. Und das ist ja wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Die aktuelle Diskussion, der mediale Fokus geht ja nur auf Schnellladestationen, auf irgendwie utopische Ladeleistungen, 350 kW etc., um das Gewissen zu beruhigen. Aber eigentlich kommen die ja ganz, ganz selten zum Einsatz. Und wir haben ja, ich glaube, 16 Millionen Zweitfahrzeuge oder Pendelfahrzeuge, die niemals diese Ladestation sehen werden, weil sie im urbanen Raum unterwegs sind. Das heißt, das Destination Charging ist eigentlich der Knackpunkt für die Elektromobilität, weil es macht nur Sinn, die Autos so zu laden, wo sie halt auch stehen. Mhm. Weil die stehen ja die ganze Zeit. Und entsprechend haben wir gemerkt, dass da ein enormer Bedarf ist für Parkhäuser und überall, wo die Fahrzeuge halt länger stehen. Und dass wir da mit dem, was wir machen, im Endeffekt laden wir die Fahrzeuge nacheinander auf, einen sehr interessanten Bereich entdeckt haben. Wir haben das relativ schnell vertestet, haben Prototypen gebaut, wollten einfach diesen Proof of Concept haben, um mit Leuten wieder zu sprechen, wie das im Startup so üblich ist. Du musst einfach aus dieser, ich habe eine Idee, Phase rauskommen hin zu, hier, das ist die Idee. Das haben wir dann auch gemacht und konnten sehr, sehr schnell mit einer Ladestation 2 Autos aufladen, ohne dass wir irgendwas machen mussten. Mhm. Genau, das ging sehr, sehr schnell und haben wir dann auch mit vielen Leuten wieder gesprochen, weil so der Austausch mit den Kunden ist immer sehr, sehr wichtig und haben gemerkt, okay, da ist wirklich Potenzial da. Haben dann gemerkt, okay, es wird wahrscheinlich keine Box, wo irgendwie 10 Kabel rauskommen, weil das Stellplatzproblem ja immer noch da ist und dass du quasi jedes Auto einen separaten Stellplatz eben hat. Entsprechend haben wir das dann so erweitert, dass wir eine modulare Ladelösung entwickelt haben, das mit einem Modul beginnt, das quasi am Drehstrom angeschlossen wird oder am Netz, das gleichzeitig den ersten Ladepunkt darstellt. Und das kannst du jetzt Plug and Play erweitern um verschiedene Erweiterungsmodule, wo sich auch ein Fahrzeug anschließen kann. Mhm. Weil der zweite große Pain ist einfach, der Hauptpain ist einfach, du hast teure Ladestationen. Du brauchst im Parkhaus, hast du immer begrenzte Anschlussleistungen. Das heißt, du brauchst irgendwie Intelligenz, die Energie eben drosselt. Das heißt Lastmanagement. Das heißt, du brauchst wieder eine intelligente Ladestation, die schnell irgendwie bei 1.000, 1.500 Euro landet. Mhm. Dann hast du aber nur die Ladestation. Und aktuell ist es so, dass die Hersteller die Ladestation einfach dir geben und den häufig sehr, sehr egal ist, was damit passiert. Deswegen gibt es viele Anbieter, die sich auch um die Installation kümmern. Aber die Installation ist eigentlich ein riesiger Pain für die Nutzer, weil die Elektriker sich teilweise nicht auskennen, teilweise horrende Preise aufrufen und auch gar nicht wissen, was in Zukunft passieren soll. Das heißt, die fragen dich jetzt, du hast eine Zoe oder du hast eine Firma mit einem Elektroauto, ja, was ist denn in 5 Jahren? Wie viel wollen sie denn da laden? Wie hoch sollen wir denn die Anschlussleistung dimensionieren? Das sind Fragen, die man heute noch gar nicht beantworten kann. Und entsprechend wollten wir auch die Installation vereinfachen, aber auch Flexibilität gewährleisten, weil du einfach noch nicht weißt, was in 2 Jahren ist. Und deswegen ist das Ganze modular aufgebaut. Du kannst es selber installieren, du musst es bloß an die Wand schrauben, eine Handhalterung an die Wand schrauben, dann das Kabel verlegen, anstecken und hast den weiteren Ladepunkt. Du orderst es einfach bei uns und kannst es entsprechend erweitern. Mhm. Das ist so die Grundidee, die wir hatten. Und wichtig war für uns, der Kunde merkt gar nichts davon. Er hat weiterhin, es sieht aus wie eine Wallbox und über das Design können wir später noch sprechen. Du stehst dich an und that's it.
Aber das heißt nochmal kurz zurück, du hast dein Studium abgeschlossen.
Genau.
Und bist quasi direkt sofort in die Startup-Welt eingestiegen, hauptberuflich quasi.
Genau, mit der Masterarbeit ist es so ein bisschen überschnitten, da haben wir dann zum ersten Mal angefangen. Aber es hat mich einfach so gestört und ich hatte richtig Bock, da selber was zu machen, dass ich dann auch einen weiteren Arbeitskollegen und den John, eben einen sehr, sehr guten Studienkollegen, gepackt habe und ein super Team zusammengesetzt habe, wo wir dann einfach den Weg gegangen sind, einfach Bock hatten, was zu gestalten, weil wir sind doch hier total noch in den Kinderschuhen.
Absolut. Es ist,
als ob die Lösungen, die hier aktuell auf dem Markt sind, irgendwie die nächsten 20 Jahre gestalten würden. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Das würde mich wundern, das wäre auch nicht gut.
Ja. Genau. Und was wir halt so gemerkt haben, du brauchst einen Use-Case-Fokus. Wenn du dich irgendwo spezialisierst und da richtig gut bist, dann bist du einfach besser als die anderen. Und wir machen zum Beispiel den ganzen Single-Charging, also Home-Bereich, wo du ein Auto lädst, machen wir gar nicht. Mhm. Weil wir da gar keine Kostenvorteile generieren würden. Mhm. Wir konzentrieren uns wirklich auf lange Zeit und mehrere Fahrzeuge. Das mit mehreren Fahrzeugen wird sich hoffentlich automatisch lösen, wenn du eine höhere Dichte von Fahrzeugen hast. Aber auch das mit der langen Zeit ist jetzt schon da. Und der Use Case, der ist höchst spannend und sehr wichtig, dass wir da eine gute, kostengünstige Lösung vor allem haben.
Ja, letztendlich trifft es mich ja demnächst mit so einer Thematik, weil ich habe ja mittlerweile zwei Elektroautos, einen Ladeanschluss. Im Augenblick ist es so, dass ich mit dem i3 halt auswärts lade, weil es halt einfach kostenlos ist. Aber irgendwann werde ich vielleicht auch mal wieder zu Hause laden müssen. So, und ich will natürlich nicht runterrennen und meiner Frau immer den i3 überlassen, weil der vor der Zoe steht und der zuerst kommt, kriegt den halt, weil er halt auch mal geladen werden muss. Sondern ich will zwei Ladepunkte in meiner Garage haben. Ich habe als Basis einen 22 kW Anschluss. Wie darf ich mir jetzt den Rest dort da drin dann vorstellen?
Genau, also ich habe gerade angesprochen, dass der Home-Bereich eigentlich nicht so spannend ist, aber es wird ja auch Leute geben mit mehr als einem Elektroauto und dann ist es doch wieder spannend.
Mhm. Es sind schon zwei am Tisch hier.
Mhm. Genau. Und es wird so beginnen, du startest halt einfach mit dem Startmodul, das du installierst am Drehstrom und dann kannst du dein erstes Fahrzeug dran laden und dann würdest du einfach einen weiteren Ladepunkt installieren, den du da Plug-and-Play anschließen kannst, wo sich dann die Zoe zum Beispiel anschließen kann und dann werden diese Fahrzeuge über den längeren Zeitraum aufgeladen. Und also bei dir jetzt noch nicht, aber wenn du irgendwie 4, 5, 6 Fahrzeuge hast, kommst du irgendwo an eine Grenze oder 8 Fahrzeuge, wo einfach die Anschlussleistung das gar nicht mehr hergibt. Mhm. Und dann kommt eigentlich so die Kernressource von unserer Firma ins Spiel, nämlich die intelligenten Ladealgorithmen. Bei uns war ganz wichtig, dass wir eben bedarfsorientiert laden, weil man könnte jetzt denken, dass unsere Lösung in die First Come, First Service ist, nämlich nicht, sondern wir schauen uns immer den Bedarf der einzelnen Nutzer an, der einzelnen Fahrzeuge und differenzieren zwischen den einzelnen Fahrzeugen. Mhm. Weil wenn jetzt irgendwie der i3 100 Kilometer am Tag fährt und die Zoe 5 Kilometer ins weitere Dorf pendelt, dann ist diese Information halt kritisch und sehr, sehr wichtig. Weil wenn die Zoe am nächsten Tag 5 Kilometer fährt, aber leer ist, dann muss sie ja nicht unbedingt voll sein. Mhm. Das sind halt so Dinge und wenn man diese Information damit einfließen lässt, dann kann man es noch viel weiter skalieren.
Ich glaube, du musst nochmal kurz erläutern, was bei euch der Unterschied ist. Eben nicht so dieses Bild von der Mehrfachsteckdose, sondern wie es passiert.
Genau. Der Punkt ist aktuell, oder wie es aktuell aussieht, du brauchst vollwertige Ladestationen. Mhm. Weil wir tun jetzt mal außen vor legen, dass du die Autos nicht umparken möchtest. Das hat in der Zukunft nichts verloren. Die Leute sollen arbeiten und die sollen schlafen. Die sollen nicht sich einen Wecker stellen müssen und dann umparken. Das heißt, du brauchst aktuell vollwertige Ladestationen, die in ein Lastmanagement integriert sind und die auch noch separat mit einem separaten 22 kW-Kabel zum Sicherungskasten gelegt werden. Und das resultiert sehr, sehr schnell mit den aktuellen Lösungen in einem sehr, sehr teuren Konstrukt, das auch nicht sehr flexibel ist, weil wenn ein weiterer Ladepunkt kommt, musst du wieder ein Kabel legen. Das heißt, du möchtest die davor schon legen und du weißt es aber nicht, wie viele Kabel. Also viele, viele Probleme. Bei unserer Lösung ist es so, dass wir das Ganze flexibler gestalten. Das heißt, wir beginnen quasi mit einer vollwertigen Ladestation, mit unserem Startmodul, wo alle wichtigen Komponenten drin sind. Da ist ein FI drin, eine Sicherung etc., ein Mastercontroller. Und das ist eigentlich das Teure an dem Ganzen. Und dann kannst du es einfach erweitern, um andere Fahrzeuge in das System mit einzubinden. Das ist die Grundidee dahinter, weil die Technik einer Ladestation vollkommen ausreichend ist für mehrere Fahrzeuge. Das ist die Grundidee.
Letztendlich haben wir hier so, du hast es gerade so schön gesagt, Master Controller. Also du hast quasi eine Masterbox und dann durch die Erweiterungsmodule Slaveboxen, die man quasi dann dahinter stellt.
Genau.
Du hast ja sowas jetzt schon auch mal bei einem Bekannten von uns installiert. Da stehen, glaube ich, 3 Säulen, die auf einen 11-kW-Anschluss zugreifen.
Genau.
Und ich habe die Box mir auch schon mal angeschaut, auch im Use Case halt auch gesehen.
Das ist
halt
ein Dauertestbetrieb dort.
Genau, eine Zoe abgesteckt, da hat dann parallel dazu oder nacheinander dazu ein Tesla geladen. Wie funktioniert jetzt letztendlich eigentlich die Steuerung der Fahrzeuge untereinander? Du sagst zwar ja, ich möchte das jetzt intelligent lösen, wenn jetzt zum Beispiel der eine Wagen weniger läuft oder schneller lädt, weil es der Anschluss halt hergibt oder weil es das Auto selber hergibt. Wie funktioniert das dann nachher oder wie steuerst du eigentlich diese Priorisierung der Fahrzeuge?
Also wichtig ist, dass jedes Fahrzeug so einen gewissen Grundbedarf hat, das es am Tag einfach benötigt. Und dieser Strom wird sehr, sehr schnell in die Fahrzeuge reingeladen. Diesen Grundbedarf kann man in das System mit einspielen oder einfach durch Pattern Recognition einfach selber festlegen. Im Sinne von, du pendelst in die Arbeit, du kommst jeden Tag um 8 Uhr an, fährst jeden Tag um 5 Uhr nach Hause. Nach ein paar Tagen wissen wir, wie viel Strom du brauchst und wann du wieder fährst. Das heißt, alle Fahrzeuge werden sehr, sehr schnell mit diesem Grundbedarf versorgt. Zack, zack, zack. Und auch das Umschalten geht sehr, sehr schnell bei uns. Wir können relativ zügig zwischen den
Fahrzeugen. Das ist auch der wichtige Punkt, dass du halt eben nicht gleichzeitig lädst, sondern halt umschaltest zwischen den, mit einem Anschluss zwischen den Säulen, in Anführungsstrichen.
Genau. Dadurch wird das Konzept überhaupt erst möglich, dass wir quasi alle Ladestationen eigentlich auf einer Leitung liegen haben. Das ist verboten, wenn du da mehrere gleichzeitig drauf lädst. Wenn wir aber sequenziell laden, dann ist es wieder in Ordnung. Also wir haben auch viel Zeit investiert in die Sicherheitsschaltungen. Das heißt, wir haben ein patentiertes System darauf, dass es auch normkonform ist und auch so installiert werden darf, was sehr, sehr wichtig ist natürlich. Aber wir möchten erst diesen Grundbedarf reinladen. Und natürlich, wenn der Zeitraum ausreichend ist, laden wir alle Autos auf. Das heißt, so, wir sagen so bei 3, 4, 5 Fahrzeugen können wir eigentlich über so einen kompletten Tag, komplette Nacht alle Fahrzeuge aufladen. Hängt natürlich jetzt auch von der Batteriegröße
ab. Wenn da irgendwie 5P100Ds stehen oder sowas, dann klar.
Genau, also in dem aktuellen System vertesten wir einen Teil des Algorithmus, aber das wird jetzt noch weiter ausgebaut, weil ein klassischer First-Come-First-Service eigentlich nicht passend, weil da hast du einfach einen Tesla 100D, der kommt vor den ganzen Zoes und der blockiert den ganzen Tag das System. Oder auch zum Beispiel, dass wir erkennen, dass Fahrzeuge im Balancing sind und das nicht kritisch ist, häufig beim Pendeln, ob du jetzt 90% oder 100% hast. Aber für einen anderen, der halt 0 oder 20 hat, ist halt schon kritisch. Und diese Informationen, da sind wir gerade dabei, diese Daten zu erheben, auch ein User-Interface zu schaffen, dass du Daten einspielen kannst. Weil generell ist so, je mehr Daten, desto besser. Und das heißt aber nicht, dass du jedes Mal mit deiner App davor stehen musst und irgendwie was einstellen musst, sondern es läuft von vollautomatisch, wenn du den Alltag hast, nur in besonderen Situationen. Du hast einen Arzttermin, du musst früher weg, dann kannst du dem System das mitteilen und dann wird die Priorisierung umgehen.
Genau. Wie mache ich das dann, dem System das mitteilen?
Genau, also aktuell, wir vertesten es gerade mit Kunden. Wir wollen eigentlich so einen Charging Assistant machen, den du auf deinem Smartphone hast. Das heißt, eine Form von Chatbot. Du musst nichts machen, du bekommst nur eine Info, hey, dein Auto wurde angesteckt oder dein Auto ist vollgeladen, das teilt ihr dir mit. Wir gemerkt haben, so eine normale App ist überhaupt nicht notwendig. Und diesem Chatbot kannst du dann einfach sagen, hey, ich muss heute früher weg, ich habe heute einen Arzttermin, oder du kannst ihn fragen, wie voll ist mein Auto schon geladen. Lauter solche Dinge, um einfach eine bessere Integration in den Alltag zu schaffen. Und das Ganze funktioniert auf allen Plattformen, was sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das Aktuelle, was wir mit den Kunden vertesten demnächst und auch quasi dann das optimieren wollen. Aber so ist der aktuelle Plan.
Genau. Interessant. Wo du gerade Chatbot sagst, erinnere ich mich daran, als ich vor 2 Monaten in Berlin gewesen bin, bin ich in so einer Zukunftsausstellung gewesen vom VW. Und da war auch ein großer Punkt, KI, Mensch-Maschine-Interaktion und großes Thema Chatbots, wo sie mit Tausenden von Usern getestet haben, wie funktioniert jetzt die KI in Form eines Chatbots in der Interaktion mit Menschen, wie reagieren die, wie ergänzt sich das, wie lernt diese KI weiter und dazu? Habt ihr da irgendeine Connection zu VW-Technologie oder müsst ihr das alles selber machen?
Noch nicht. Ist natürlich sehr naheliegend, wenn wir hier in dem Inkubator sind,
dass wir deswegen die
Brücken schlagen. Aktuell ist es so, dass wir zunächst mal mit den Kunden das vertesten wollen, welche Informationen einfach einzuspielen sind, wie das Ganze abläuft. Und der Vorteil im Chatbot, dass du halt wirklich dieses User-Centered Design bis zum Geht nicht mehr treiben kannst, weil du kannst es sehr, sehr dynamisch anpassen und auch einfach die Leute fragen, hey, wie war das, wie war dieses und diesen Chatbot. Du musst halt nicht über ein riesen Software-Update launchen auf allen Plattformen, sondern kannst diesen Ablauf, diese Interaktion einfach schnell aktualisieren. Spannend ist natürlich, das dann irgendwann vollautomatisch zu gestalten, aber genau in der Phase sind wir eben gerade. Und wir wollen das wirklich mit Leuten vertesten, die pendeln, die beim Arbeitgeber laden, die in Eigentümergemeinschaften unten laden, in Tiefgaragen, damit wir da ein System schaffen, das die Leute auch wollen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als einfach eine App auf den Markt zu schmeißen, wie sehr manche Ladesäulenbetreiber irgendwie machen. Das einfach Schwachsinn ist.
Wie ist in so einem System eigentlich, ich sag mal, die Verteilung der Stromkosten als Idee dargestellt?
Genau. Also grundsätzlich haben wir eine ganz normale Verrechnung drin. Wir haben den Energiezähler, wo wir quasi gerade in Eigentümergemeinschaften quasi den Strom mit den einzelnen Parteien verrechnen können. Das heißt, wir machen einfach einen Zeitabgleich, wann welches Auto geladen hat und können genau zuordnen, wie viel Kilowattstunden auf welchen Port oder auf welche Ladestation gefallen ist.
Das heißt aber, da wird nicht das Auto identifiziert, sondern da wird dieser jeweilige Ladeport abgerechnet.
Also du hast schon eine Authentifizierung, genau. Ah, okay. Also du weißt schon ganz genau, welches Auto dort steht und dann wird es eben abgerechnet. Und uns war es sehr wichtig, dass wir da jetzt keine proprietäre Lösung schaffen, die Weil es gibt einfach Standards in dem Bereich, es gibt die OCPP-Schnittstelle, es gibt viele Backend-Betreiber, die da aufsetzen und mit denen wollen wir alle kompatibel sein oder werden wir alle kompatibel sein. Das heißt, du kannst unser System in jedes Backend mit einbinden und dann ganz normal Abrechnungsservices drauf laufen lassen und siehst dann quasi auch die einzelnen Ladepunkte und kannst es dann ganz normal abrechnen. Das ist so ein Ding. Also wir haben gemerkt, wir müssen im Bereich Infrastruktur eigentlich anders machen und auch in der Energieverteilung, aber so Abrechnungslösungen gibt es schon richtig gute und da gibt es viele Anbieter, die sich da gegenseitig battlen. Dann nehmen wir einfach das Beste, dann machen wir Cherrypicking, aber wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist, wirklich diese Ladeerfahrung und auch diese Ladelösung einfach besser zu machen. Und das große Versprechen, das wir halt haben, warum das es hier überhaupt geht, ist, dass wir einfach mit der gleichen Investitionssumme doppelt so viele Ladepunkte aufbauen können, wie es aktuell der Fall ist. Das heißt, wenn eine Firma sagt, ich hätte gerne 5 Ladesäulen bei der Konkurrenz, dann stellen wir ihm 10 hin. Das ist so das große Ziel, wo wir hinwollen, weil wir einfach das Ganze neu denken.
Genau. Das heißt, ich bestelle jetzt bei dir 2 und ich krieg 4.
Geil. Ja. Brauchen wir vom Studio dann auch noch.
Ja, ist natürlich schon naheliegend irgendwie, gell? Weil du machst halt tatsächlich einen echten Stellplatz daraus. Weil, wie du schon gesagt hast, ich brauche nicht irgendwie 24/7 da 22 kW anzulegen.
Genau, genau. Die aktuellen Lösungen sind sehr, sehr overengineert und überhaupt nicht notwendig. Und wir haben einfach das große Problem, dass es nicht genug Infrastruktur gibt und dass der Infrastrukturausbau sehr, sehr langsam geht. Und der ist langsam genau aus diesen Gründen, weil die Leute sich viel zu viele Gedanken machen und dass sie einfach Lösungen schaffen, die der Kunde gar nicht braucht. Und was wir im Endeffekt machen, ist, dass wir einfach jedem Stellplatz einen Ladepunkt zur Verfügung stellen, aber da jetzt nicht eine ewig teure Ladestation halt platzieren, die dann eine halbe Stunde am Tag in Betrieb ist, sondern dass sich jeder in das System einklinken kann und dann eben eine höhere Ebene, ein Algorithmus entscheidet, was dann passiert.
Was denkst du, macht denn Sinn? Wie viele Slaves, in Anführungsstrichen, kannst du auf einen Master schalten? Also
genau, das hängt vom Use Case ab, ganz klar. Und es hängt auch von der Ladeleistung der Fahrzeuge ab. Das heißt, wir planen auch damit, einphasiges Laden zu ermöglichen, dass wir 3 Fahrzeuge einphasig laden können mit so einer Phasenverschiebung. Wir sagen immer so, dass 4 bis 6 Module mit einem Drehstromanschluss 22 kW Sinn macht und dass wir da die Fahrzeuge aufladen können. Spannend ist natürlich, wenn die nicht immer vollgeladen werden müssen, dass es der Arbeitgeber sagt, ich zahle dir die Pendeldistanz, ich zahle dir die 15 Kilowattstunden, was die Zukunft ist. Ich denke, dass nicht jeder Arbeitgeber sagt, hier,
klar, wenn es möglich ist,
macht alles keinen Sinn. Genau, dass einfach jeder Arbeitgeber 15 Kilowattstunden bekommt und dann kannst du auf einmal viel mehr Ladepunkte machen.
Ja, weil ich gerade überlege, weil du kannst ja, wenn du jetzt irgend so ein Parkhaus hast und die sagen, ja, unsere Anschlussleistung liegt bei meinetwegen 5 mal 22 kW, kannst du aus 5 Ladesäulen dann einfach 20 machen, also Stellplätze.
Und das Coole ist halt, dass man so einen Kunden dann raten würde, kauf doch mal 5 Masterstationen, installiert die dort und sei tiefenentspannt, was die Zukunft so bringt. Weil dann absolute Flexibilität da ist. Und der Use Case ist tatsächlich sehr entscheidend, weil der Traum-Use Case, den wir haben, sind ja eigentlich Flughäfen. Flughäfen ist so das Ding. Aktuell hast du da, also ich kenne ein paar Flughäfen, das ist ja
München,
was es da so gibt. Du hast da ein paar Ladesäulen und dann ist halt da so ein Tesla 3 Wochen angeschlossen. Das kann doch nicht sein, oder?
Ja.
Und da macht unsere Lösung halt richtig Sinn, weil da könntest du irgendwie 10 Module, 20 Module dranhängen, weil die Fahrzeuge teilweise Wochen dort stehen. Und weil du unterscheiden musst, weil wenn dort jemand shoppen geht oder essen geht, dann braucht er halt schnell Strom und jemand, der halt morgen erst zurückkommt, ist ja nicht so wichtig. Das heißt, die kritische Information da wäre zum Beispiel das Rückflugticket. Wenn wir das von dem Betreiber bekommen würden und wir sprechen auch mit dem Flughafen München, dann wäre das natürlich eine höchst spannende Lösung und viel passender für diesen Use Case als das, was sonst so gemacht wird.
Genau. Ja, allein irgendwie das Problem, dass du deinen Tesla jetzt, also klar, Luxusproblem, aber halt 3 oder sagen wir mal einen Monat lang da abstellst und dann musst du erst schauen, dass du ihn mit genügend Strom dorthin stellst, weil man kennt es ja, Vampire Drain, ständig connected zum Mothership in Kalifornien und das zieht richtig Strom über einen Monat. Vor allem könntest du dann, wenn du weißt, dass es ein Tesla ist, halt darauf achten, dass wenn er ankommt, erstmal genügend in die Batterie reinbekommt, meinetwegen 50% oder so, dann könntest du ihn immer wieder auf einem gewissen Level halten und währenddessen die anderen Fahrzeuge priorisieren. Und dann, wenn du das Datum weißt, wann er wiederkommt, der Kunde, dann könntest du ihn einfach voll aufladen.
Du merkst halt auf jeden Fall, sobald die Fahrzeuge mal angeschlossen sind an dein System und du quasi da diesen Algorithmus drauf laufen kannst, dann bietet das so viel Potenzial.
Total.
Und es wird keinen Weg an gesteuerten Ladestationen vorbeiführen, weil unser Stromnetz, wir haben heute auch schon drüber gesprochen, ist einfach nicht für Elektroautos ausgelegt. Wenn das große Drama, das ja alle Leute erzählen, ist ja, alle stecken um 7 abends die Elektroautos an und dann geht das Licht aus. Es ist ja auch so. Aber es ist total einfach zu lösen, nämlich durch so ein zeitversetztes Laden. Also das muss man halt einfach so machen. Fertig.
Ich habe jetzt gerade nochmal über diese Flughafengeschichte nachgedacht, mir das gerade vorgestellt, bildlich. Die Sache ist ja die, ich meine, die Informationen, die du von außen in das System bekommst, sowas wie, wie schnell muss ich denn wie viel irgendwie aufgeladen haben und so weiter und so fort, die musst du ja letzten Endes vergleichen mit dem Ist-Zustand des Autos. Mhm. Das kannst du aber beim AC-Laden wenig aus dem Auto an Informationen rausholen, oder? Was macht ihr denn da?
Genau, also aktuell gibt es diese Information nicht, da hast du vollkommen recht. Das heißt, wir müssen eigentlich die Ladekurven analysieren und quasi so Näherungswert bekommen. Mhm. Aber eigentlich ist die Batteriegröße gar nicht so kritisch. Also das ist jetzt wieder nicht im Flughafenbereich, sondern im Pendelbereich, sondern wir können einfach sehen, okay, was brauchst du an Energie und das bekommst du, ganz unabhängig von der Batteriegröße, weil ob du jetzt mit einer Zoe pendelst oder mit einem Tesla pendelst, ist total wurscht, weil es ja quasi bloß um diesen Bereich geht, den du wirklich an Energie benötigst. Mhm. Aber diese Information, das wäre zum Beispiel aktuell im AC-Bereich, also nochmals Background, quasi AC-Ladestationen kommunizieren nicht so im Detail mit den Fahrzeugen wie DC-Ladestationen, die wirklich alles über die Fahrzeuge wissen, auch den State of Charge. Das heißt, da müssen wir tricksen und da müssen wir zum Beispiel auch auf User-Interaktionen angewiesen sein. Aber diese Information wäre schon wieder Gold wert, wenn wir wissen, wie voll das Auto ist, dann wäre das schon wieder gelöst.
Ja klar, und AC, also Wechselstrom, ist bei euch ja so eigentlich der Hauptkunde, weil das ist ja eben Destination Charging.
Genau, also wir wollen halt, unsere große Vision, die wir haben, ist, Ladeinfrastruktur muss so günstig wie möglich sein, also wirklich so bis zum geht nicht mehr günstig, damit es überall stehen kann, und das Laden muss so schnell wie nötig sein. Und damit brechen wir komplett mit dem idealen Fokus und sagen halt, wir brauchen was passt und gut ist, damit halt so eine elektrische Zukunft für alle ermöglicht wird. Das ist das, an dem wir arbeiten.
Genau. Den positiven Effekt dabei sehe ich dann halt vor allem auch im Lastmanagement und im Zeitmanagement. Also A, Zeitmanagement der Ladezeit als solches. Auf der anderen Seite aber auch, es gibt ja gerade das Problem jetzt, wenn du in Mietergemeinschaften, Wohngemeinschaften bist, dass man ja eine gewisse Grundlast auf dem Haus hat und damit sich eine zusätzliche Anschlussleistung für eine Ladesäule ergibt. So, und da gibt es ja eigentlich eine riesen Angst davor, dass man halt durch gleichzeitigen Betrieb der Haushalte und dann vielleicht noch Laden von ein, zwei Fahrzeugen diese Grundlast überschreitet. So, und letztendlich beschränke ich ja quasi meine Ladeleistung auf den einen Anschluss und kann trotzdem damit 3, 4 oder 5 Autos, je nachdem, laden. Ne? Ohne dass ich halt jetzt wirklich den Anschluss des Hauses verstärken müsste. Ne? Also ich sag mal, meine Anschlussverstärkung von 35 auf 50 Ampere war jetzt Peanuts gegen, wenn man jetzt zum Beispiel von 50 Ampere auf, weiß ich, 200, 300, 400 Ampere oder sowas erweitern müsste. Ne? Also da reden wir auch wirklich von Investitionssummen, die ja mal schnell 5, 6, 5-stelligen Bereich erreichen können. Ne? Oder wo hängt man immer gerne? Der kleine Trafo, ne? Der am Ortsende steht und dann irgendwann, wenn alle Autos gleichzeitig ihre Volllast reingehen.
Genau, und das sind eigentlich die zwei Lösungen, die es gibt. Das heißt, du hast die ganze Anschlussleistung. Die eine Version, wie vorhin erzählt, wäre einfach ein teures Lastmanagement-Konstrukt mit vollwertigen Ladepunkten, was nicht gemacht wird, was viel zu teuer ist und was auch nicht skalierbar ist. Die andere Lösung ist einfach, jedem Punkt eine geringe Anschlussleistung zu geben, einfach 3,7 kW einphasig. Genau. Das geht auch. Allerdings fehlt dir dann ganz klar die Flexibilität. Mhm. Das heißt, wenn dann einer sagt, er muss schneller weg, oder wenn der eine sagt, er braucht früher Strom als der andere, dann hast du die Flexibilität einfach nicht.
Ja klar, du kannst ja sagen, einmal 22 kW oder mehrere Schokodosen. Genau. Da ist die Schokodose wahrscheinlich beim Parkhaus schon deutlich besser, weil du mehrere Kunden abdecken kannst. Mhm. Aber du hast halt auch keine Power, wenn du sie wirklich brauchst.
Genau, und genau in diesen Gap, den es aktuell gibt in dem Markt, den lösen wir eben mit ChargeX. Das ist ein ganz klarer Use Case, dass man einfach kostengünstige Infrastruktur aufbaut in hohen Stellplatzzahlen, das aber genau alle Probleme löst, nämlich Flexibilität, hohe Installationskosten, intelligentes Laden, das bringen wir da alles mit rein und denken, dass wir da eine ganz gute Lösung geschaffen haben.
Die Frage ist, macht dann so ein teures Lastmanagement überhaupt noch Sinn? Also was wäre dann denn dort dann der Anwendungszweck?
Also im Detail hast du natürlich doch nochmal mehr Flexibilität, weil du quasi durch das parallele Laden kannst du halt quasi einen mit voller Power laden, einen mit mittlerer Power, einen bisschen runterregulieren. Du kannst es so hinmünzen, wie du möchtest und hast halt,
Aber das wäre ja eh dann so das Modell, was ihr gar nicht abdecken wollt.
Genau.
Und das macht auch nichts, das können ja andere machen.
Ja klar,
es gibt ja genug Anbieter, die es machen.
Supercharger zum Beispiel, das ist ja auch theoretisch Lastmanagement dort.
Ja, genau. Die teilen es halt schon auf zwischen zwei Stores. Mhm.
Also wenn ich mir das bei mir zu Hause anschaue, ne, also gut, ein Bauernhof ist jetzt nicht ganz so groß. Ich habe 3 Garagen, 2 davon gehören mir. Und irgendwann kann ja vielleicht auch der Dritte beziehungsweise der Mitmieter sich für ein E-Auto entscheiden. Und der hat, ich sag mal, bei uns jetzt speziell wahrscheinlich schon das Problem, dass er gar keine Ladeleistung mehr von seinem Hausanschluss abzwacken
kann. Das war ja bei dir eh schon ein Problem.
Genau. Ich konnte verstärken. Ob die Nächsten jetzt die Nachrücken verstärken können, das glaube ich jetzt mal so nicht.
Ne? Du hast ja auch eh schon den Luxus, dass du 22 kW anliegen hast.
Genau, so und ja. Gerade wenn dann halt die Möglichkeit besteht der Abrechnung, ne, dann kann ich einen Vertrag mit meiner Nachbarin machen, wo ich dann sage, ja, das sind meine Stromkosten, willst du damit halt auch dein Auto mitladen, dann biete ich dir die Möglichkeit, über eine Slavebox Zugang zu meinem Ladesystem zu haben. Ne, und du kannst halt mit deiner Karte dann sagen, ja, das ist der Strom, den ich aus deiner Dose genommen habe und ich kann es dann halt entsprechend mit ihr verrechnen.
Das ist tatsächlich so das Thema, gell? Die als erstes dran sind und schnell beim Energieversorger oder bei den Stadtwerken sowas beantragen, die haben halt sowas, aber die in 10 Jahren kommen als allerletztes, dann sagt der Energieversorger, ja, keine Leistung mehr da, geht nicht, tut mir leid.
Ja, sie müssen warten, ja, bis die Infrastruktur aufgebaut ist, genau, oder angepasst ist.
Und das Schlimmste, was es gibt, ist Erhöhung der Anschlussleistung. Ja. Das ist einfach richtig, richtig teuer und dementsprechend auch ein bisschen alternativlos. Also, das sollte man halt nicht machen. Und deswegen, ja, ist die Steuerung unter den Ladepunkten sehr, sehr wichtig.
Das ist lustig, weil ich kenne diese Art zu laden von meiner DJI-Drohne. Da hast du nämlich so einen Verteiler, geht ein Kabel quasi zum Netzteil und du kannst 4 Akkus anstecken. Und du steckst, ich habe jetzt 3, steckst alle 3 an und dann geht der erstmal die Akkus durch und checkt, auf welchem Balancing oder auf welchem State of Charge die sind. Und lädt in dem Fall halt dann den voll, der schon noch am meisten Energie drin hat, damit ich mit dem dann gleich wieder weiterfliegen kann. Sprich, da ist es auch nicht so dumm gelöst, dass halt alle gleichzeitig laden, sondern halt auch sequenziell.
Genau, ist ein einfacher Ansatz. Ja. Also ich bin da ganz ehrlich, das ist keine Rocket Science, die wir hier machen, aber das ist ein Use Case fokussiertes Produkt, das halt mit dieser Intelligenz, die wir entwickeln, mit diesen Algorithmen, die da oben drauf sitzen, halt genau das ist, was wir aktuell brauchen. Weil das Ding, die Fahrzeuge sind jetzt da, die Preise sinken, die Reichweiten sind auch da. Auf was wird jetzt eingehämmert? Auf die Ladeinfrastruktur. Zu Recht, weil das einfach zu lange dauert. Das heißt, wir brauchen spezialisierte Lösungen für jeden Use Case. Und verstehe mich nicht falsch, also Ladestationen an der Autobahn sind sehr, sehr wichtig und die brauchen wir auch, um genau solche Trips wie heute eben darzustellen. Klar. Aber die sind nicht die Lösung der Elektromobilität und wir brauchen jetzt nicht irgendwie warten, bis überall 350 kW Charge stehen.
Das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Satz, denn das ist, was in den gängigen Medien so vermittelt wird. Wir brauchen jetzt das und das und dann ist alles gut. Dieses alles ist gut wird niemals passieren, indem ich eine Sache mache. Genau, weil diese eine Sache eine Facette von allem ist, letzten Endes. Ne? Wir brauchen schnelle Charger an den Autobahnen, um möglichst schnell lange Strecken zurücklegen zu können, wenn wir das wollen. Wir müssen aber vor allem eben auch die Autos zu Hause, bei der Arbeit, auf dem Spielplatz, beim Schwimmen, beim Einkaufen oder sonst wo laden.
Ja, im Alltag.
Und zwar eben nicht so, wie es, ich meine, super, was Aldi und mittlerweile auch Netto macht und Kaufland macht und so weiter. Da stehen dann halt auf einem Parkplatz für 350 Autos, 2 Ladesäulen. Das ist alles Ultra-Käse, letzten Endes. Wenn jeder, der da steht, über zum Beispiel eure Lösung, den Strom wieder reinbekommt, den er gebraucht hat, um dahin zu fahren. Und wenn er Glück hat, auch noch den Strom, den er braucht, um wieder zurück nach Hause zu fahren, dann hat er doch alles, was er braucht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich während meines Einkaufs so lange einkaufe, dass das Auto hinterher voll ist und alle anderen gucken mit dem Ofenrohr ins Gebirge, sondern es geht darum, dass ich das, was ich verbraucht habe und noch brauche, möglichst irgendwie dann da, wo ich es brauche, wieder nachladen kann. Und das ist das Ding, was in der breiten Masse Menschen gar nicht so kommuniziert wird. Also ich finde das hochspannend gerade.
Ja.
Ich finde es super.
Also ich glaube auch, dass diese 350 kW-Thematik vor allem die anspricht, die noch gar kein Elektroauto fahren.
Total, die auch weit davon entfernt sind.
Ja.
Also das Schlimmste, was wir generell gerade machen können, ist das Elektroauto so hinzupressen, wie die aktuelle Verbrennermobilität ist. Nämlich horrende Reichweiten, die kein Mensch braucht und eben utopische Ladeleistung, die auch kein Mensch braucht.
Genau,
oder nur ganz, ganz selten. Und der Vorteil ist halt einfach, dass die Fahrzeuge dann laden, wenn sie stehen. Das muss man einfach mal so akzeptieren und das darf man auch nicht streichen.
Und vor allem das viel größere Problem ist, als wenn du irgendwie in der Nähe am Rasthof keine Lademöglichkeit hast oder wenn du in Urlaub fährst, ist ja, dass du im Alltag keine Lademöglichkeit hast. Ich weil dann kannst du es gleich vergessen.
Genau, ich denke da jetzt zum Beispiel auch mal an die ganzen Laternenparker, ne? Weil die meisten, eben. Die jetzt über, ich kann mir kein Elektroauto kaufen, weil ich keine Ladestation finde, die kommen ja mit dem Argument, ich lebe in einer Mietwohnung, fünfter Stock, ich habe keine Kabeltrommel, die 200 Meter über den Weg gespannt werden kann, aber die nächste Laterne, die ist halt auf jeden Fall da. So, dann kommt wiederum, ja, die Laternen hängen an einem Kabelstrang, ne, wo halt 10 Lampen, ich sag mal, mit der Anschlussleistung klarkommen, betrieben zu werden. Letztendlich können die aber keine Belastung durch Elektrofahrzeuge standhalten. So, und wenn du da dann halt auch so einen Master-Slave-Effekt hast, ne, den man dort in einen ganzen Straßenzug einbauen kann, dann haben wir zumindest an den Laternen, die dann dort von der Straße aus zugänglich sind, zumindest schon mal einen Ladepunkt.
Ja, ich meine, eine ähnliche Idee verfolgt die Ubitricity. Deren Gedanke war ja auch irgendwie, die Ladepunkte zu entschlacken. Die haben halt einen anderen Ansatz gewählt, quasi mit diesen Energiezellern, mit den mobilen. Wir haben halt jetzt nochmal einen neuen Ansatz. Und es gibt viel zu wenig Ansätze. Es gibt halt Säulen und dann gibt es irgendwie 2, 3 Startups, die irgendwie was anderes machen. That's it. Und die großen Industriekonzerne, die Ladestationen herstellen, die haben das schon immer so gemacht und die sind auch ganz zufrieden. Auftragsbücher sind voll. Aber dass die Leute gar nicht damit planen, dass das jetzt ein exponentielles Wachstum wird. Dass die Leute wir denken über Verbrennerverbote nach. Ich glaube, in 10 Jahren will keiner mehr Verbrenner fahren. Weil das einfach viel, viel schneller geht, als wir alle denken können. Und da müssen wir uns jetzt drauf einstellen. Da müssen wir jetzt Lösungen schaffen, jetzt vertesten, jetzt irgendwie weiterentwickeln, damit sie halt dann da sind, wenn der Hochlauf da ist. Weil man kann natürlich schon warten, was die Schlagzeilen zu sagen, oder man kann es auch einfach machen.
Richtig.
Die Attitude, die viele Elektroautofahrer haben. Genau. Sie warten halt nicht ab, sie kaufen sich das, was gerade da ist, genau. Und es ist richtig geil.
Es gibt halt genau diese zwei Gruppen von Leuten. Die einen, die das sofort alles haben wollen, weil es irgendwie geht, und die erstmal gucken und warten. Und beides ist valide. Ich will da auch niemandem irgendwie einen Vorwurf machen, nur weil er sich sagt, ja, ich warte aber, bis ich 350 kW in mein 1000 Kilowattstunden Auto laden kann.
Also, zu wart Hause?
Dann wart halt, ist mir egal. Ja, aber das, ich finde es super wichtig, dass wir hier sitzen und über solche Sachen reden. Ich wusste gar nicht, wie geil die Idee im Detail ist, weil ich nur die Webseite kann. Und ein paar Fetzen von hier und da, und das ergab nicht dieses Bild, das ich jetzt habe. Also ich finde das super. Und ich bin sehr gespannt, was die Leute nächste Woche auf der CeBIT sagen, wenn du da stehst und das erzählst.
Genau, weil bisher haben wir quasi bloß technische Prototypen draußen, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Uns war allerdings wichtig, dass wir auch ein schönes Produkt machen. Das ist immer sehr wichtig. Du hast ein schönes Auto, wir hängen nah am Automotive-Bereich mit dran. Eine Ladestation muss schön aussehen. Es darf nicht so ein Industriekasten sein, wie du es irgendwie sonst kaufen kannst. Und deswegen will ich noch gar nichts vorwegnehmen, aber wir werden jetzt nächste Woche auf der CeBIT unsere Ladestation präsentieren. Das heißt, das finale Design, das finale Wallbox-Design. Und das ist ein ganz, ganz spannender Moment für uns, weil wir da viel drauf hingearbeitet haben. Und das ist quasi auch so ein weiterer Meilenstein, weil wir quasi dieses Jahr noch die ersten Pilotprojekte installieren wollen. Da ist auch jeder jetzt aufgerufen, der Lust hat oder Interesse hat an dieser Lösung. Genau, wir werden nämlich, das große Ziel ist, dieses Jahr noch 300 Ladepunkte zu installieren.
300?
300
Ladepunkte. Aber wo ist der Minimum Threshold? Wie viel muss man haben wollen, damit ihr irgendwas macht? Geht ihr zu Marcel und baut 2 und kommt ihr zu mir und baut 2, also, oder ist das
genau,
zu klein?
Genau, also prinzipiell sind wir natürlich interessiert an allen Leuten, die da Bock drauf haben, die uns auch nochmal Feedback geben können. Prinzipiell wollen wir aber allerdings so wenig Kunden wie möglich haben und pro Kunde so viele Ladepunkte wie
möglich. Macht Sinn.
Das wird sich alles zeigen. Also wir sind da schon in sehr, sehr weiten Gesprächen, haben auch schon die ersten Fix gemacht, die wir installieren werden, wenn es da ist. Aber ab Oktober werden wir ein zertifiziertes Ladesystem ausliefern. Und dann wird quasi getestet, dann wird optimiert, dann wird der Algorithmus perfektioniert, um dann ab nächsten Jahr in die Großserie zu gehen und das dann quasi in die ganze Welt raus in hohen Stückzahlen zu packen. Weil das ist ja wirklich kein Nischenprodukt. Das ist jetzt kein Design-Kunstobjekt, das man in wenigen Stückzahlen, das muss so richtig dreckig in jeder Tiefgarage hängen.
Das ist natürlich auch ein guter Anwendungsfall für Matthias Dahlheimer, weil der hat dann einfach 5 Waffeleisen. Und kann es dann so hypen, dass wenn eine Waffe fertig ist, dass sie dann weiter ist.
Sehr geil.
Sehr gut. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Vielleicht kannst du die gar nicht beantworten, denn wahrscheinlich fragen sich spätestens an dieser Stelle viele Leute, was kostet das denn?
Ja, ich kann es wirklich noch nicht so ganz
das ich befürchtet,
ja. klar beantworten, aber ich sage mal einen Bruchteil von einer normalen Ladestation. Wir sprechen da immer von den, also beim Auto spricht man von Total Cost of Ownership. Wir sprechen immer von den Total Cost of Installation. Das heißt, es geht ja da genauso darum, was bezahlst du, damit du laden kannst. Und da gehört die Installation mit dazu. Und da wir quasi bei der Installation fast alles rausstreichen, was nur geht, und das eigentlich keine zertifizierte Elektrofachkraft mehr machen muss, tendiert es auch gegen Minimum eigentlich. Und ja, wie gesagt, schwierig, aber es wird deutlich, deutlich günstiger als eine als normale Ladestation.
Das heißt also letztendlich bezahlt man eine vollwertige Ladestation in Form des Masters und alles, was danach kommt, ist halt kein Master mehr.
Genau, aber was das am Ende
kostet, kann ich... Das heißt, die Masterbox ist teurer als die Slavebox.
Ja, genau, so rum jetzt gesagt.
Das ist, was du sagen wolltest, nehme ich an.
Ja.
Auch das muss nicht sein.
Das war eine Frage.
Genau. Also das werden wir jetzt quasi auch mit diesen Pilotprojekten, also mit den Pilotprojekten werden wir quasi jetzt keine Kalkulation pro Ladepunkt machen, sondern das quasi als Projekt halt darstellen. Entsprechend ist diese finale Produktkalkulation, wenn es im Onlineshop auftaucht, wird noch ein bisschen dauern natürlich. Aber es ist noch nicht in Stein gemeißelt, dass wir quasi bei der ersten Ladepunkt einen teuren Preis aufrufen und bei den günstigen Ladepunkten dann günstig. Weil theoretisch so eine Mischkalkulation sehr, sehr spannend ist, weil dir ist ja total egal, was du da hinschraubst. Und dir ist ja ganz egal, was da für Komponenten drin sind. Du kaufst einen Ladepunkt.
Ja, halt am Ende wahrscheinlich ein Paket.
Genau,
ja,
oder ein Paket und ein Bundle. Und dann ist dir das gar nicht so wichtig. Und deswegen, da ist noch Flexibilität. Und dann werden wir einfach zeigen, was den Kunden am liebsten ist. Weil das ist ein typisches Produkt, das irgendwie von Erfahrungswerten kommt, von anderen Elektroautofahrern, von uns, auch von unseren eigenen Erfahrungswerten. Und da darf man da nicht aufhören. Mhm. Das geht mit dem User-Interface weiter, dass man das vertestet und dass man einfach ein Produkt entwickelt, das die Leute auch haben wollen. Es bringt ja nichts, wenn wir da irgendwie ein Interface machen oder einen Preis aufrufen, wo alle Leute sagen, nee. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, ja, klar. Okay, jetzt zum Einordnen für die Leute. Auf dieser Strecke von, wir haben die Idee, bis zu, du kannst es jetzt in unserem Shop kaufen, wo stehen wir denn eigentlich?
Genau, also wir, vielleicht auch noch ein paar Details zu unserem Startup überhaupt. Also wir sind jetzt fleißig am Wachsen, wir sind schon 5 Leute. Wir hatten damals diese Idee, ist jetzt vor knapp einem Jahr gewesen, also auch nicht so lange her eigentlich, und haben relativ schnell Progress gemacht, haben den ersten Prototypen eben bei so einem großen Autohaus installiert, der dort immer noch funktioniert, sehr, sehr gut sogar, sind wir auch ganz stolz drauf, und haben jetzt schon die nächsten weiteren Prototypen in der Pipeline. Und jetzt ist quasi so der große Meilenstein, dass wir aus unserer eigenen Testumgebung rausgehen und quasi das bei den Kunden dann installieren wollen. Das heißt, jetzt kommt dieser Proof of Concept, diese Nullserie, die wir am Markt vertesten wollen, und ist nochmal eine Vorstufe, bis wir quasi dann in die hohen Stückzahlen gehen werden. Das heißt, Anfang nächsten Jahres wird es dann richtig spannend. Ja. Aber jetzt, wenn Leute Interesse haben, wenn sie jetzt schon Fuhrpark haben, wenn sie jetzt schon mehrere Autos laden müssen, dann können sie jetzt schon bei uns ein Produkt erwerben.
Genau. Das heißt, wie ist es mit der Installation? Kann man sich das dann, weil du ja sagtest, dass die recht einfach ist und dann keine Elektriker mehr braucht und sowas, kann man sich das dann so vorstellen, wie ich kaufe mir jetzt einfach eine Box und schließe die an CE an, oder wie ist das dann gemeint?
Ist prinzipiell auch möglich. Mhm. Also wir sagen immer, dass die Masterstation, die am Anfang steht, quasi schon noch vergleichbar ist mit einer normalen Installation. Spannend sind dann eigentlich die Erweiterungsmodule, also alles, was danach kommt. Das wird in vielen Fällen wahrscheinlich immer noch ein Elektriker machen, aber der braucht nur einen Bruchteil der Zeit. Weil viele Firmen sagen, ja, da lasse ich jetzt nicht den Azubi ran, sondern das Infrastruktur, das macht der Elektriker. Aber der muss halt fast nichts mehr machen. Das ist halt der große, große Vorteil, den wir da haben. Und genau, das ist das, auf was wir uns fokussieren. Und ja, auch das Startup generell ist am Wachsen. Wir machen jetzt die erste Finanzierungsrunde, was auch nochmal ganz spannend ist, weil als Startup ist natürlich Hardware auch selten geworden. Weil das ist ja ganz, ganz spannend im Bereich Elektromobilität. Das macht ja jeder Software. Das macht ja jeder diese Backends. Und alle warten quasi auf die Ladepunkte. Aber keiner macht die Ladepunkte. Das ist ganz spannend. Und Hardware ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Merken wir auch. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß, quasi wirklich ein Produkt zu entwickeln. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders eben auf nächste Woche, dass wir die Ladestation präsentieren. Und das ist so die Pipeline, die wir eigentlich angehen wollen. Aber es ist jetzt nicht so wie andere Startups, die dann irgendwie erstmal Millionen verbraten und dann 10 Jahre brauchen, bis es kommt. Bringt dir keinem was.
Also ich finde vieles wirklich sehr gut an der Idee. Einmal dieses User-Centered-Ding, dann auch, also ich meine, dieses ganze moderne Denke dahinter, finde ich, spiegelt einfach auch wieder, wie weit weg das ist von dem, was wir aktuell haben. Der Energieanbieter, der Autobauer, der Installateur, bla bla bla, die ganze Kette, die irgendwie so phasenweise hintereinander funktioniert, wohingegen ihr hergeht und sagt, okay, ich sehe das Problem und wir versuchen jetzt das Produkt zu schaffen und die Technologie zum Arbeiten zu bringen für den Menschen und nicht, dass der Mensch jetzt eine App kriegt und sich gewöhnen muss, wie diese App funktioniert. Nein, da kommt der Chatbot und redet mit dir. Weißt du, all diese Kleinigkeiten, die in einem Paket, glaube ich, ein geiles Produkt ergeben letzten Endes. Die letzte Frage, die ich habe, wir haben hier in unseren Notizen Bilder von der Box, wie sie wahrscheinlich aussehen wird, denke ich mal, ja. Dieses Backplate habe ich vorne gesehen in eurem Büro. Das Fronting ist wohl gerade beim Lackierer, habe ich gehört. Meine Frage ist jetzt, leuchtet das Logo?
Es ist tatsächlich eine Interaktionsfläche.
Also Display. Mind-blowing. Oder?
Vielleicht auch nicht.
Aha.
Wann ist denn das auf der CeBIT?
Am Mittwoch.
Kann man das auch angucken dann?
Ja.
Okay,
dürfte vorbeikommen. Dem wann?
Dürfte vorbeikommen.
13. Juni.
13. Juni.
Also wirklich schon nächsten Mittwoch?
Mittwoch der 13.
Also nee, das Bild, das ihr seht, das kennt auch keiner.
Ja, deswegen bin ich jetzt auch nicht näher darauf eingegangen, um das hier nicht zu spoilern. Ich finde es super, dass ich weiß, wie das aussieht und ihr alle nicht.
Ja, und aber wir alle nicht. Ella Badge.
Ja, also ich würde mir das gerne angucken auf der CeBIT, wenn es da einen Link gibt, den wir in die Shownotes pasten können, dann gib mir den bitte nachher.
Mhm, den bekommst
du. Das glaube ich, werden sich viele anschauen wollen, weil es einfach ein Problem angeht, das so viele haben. Das ist einfach so ein Ding. Eins der Argumente, an denen dieser E-Autokauf für viele Leute komplett scheitert. Ja, ich habe hier mehrere Mitbewohner im Haus, wir kriegen das nicht abgerechnet und genehmigt. Oder ich muss an der Laterne parken, pipapo und den ganzen Kram. Und wenn du mal zum Flughafen fährst, Marcel fährt gerne dann einfach nur mal so, um Eis zu essen und zu laden. Aber die meisten Leute haben irgendwie mehr Purpose dahinter letzten Endes. Und die hätten das schon gerne auch sinnvoll gelöst. Und das ist das, was ich glaube, was dieses Produkt auch so gut macht, weil es so plain und clever ist irgendwie. Ja, super simpel. Aber trotzdem so scheiße klug. Also ich bin begeistert. Ich finde es wirklich geil. Ich finde es wirklich gut.
Das freut uns natürlich. Und es ist im Endeffekt ja dieser klare Use-Case-Fokus, dass wir uns ein Ding rausnehmen und das halt richtig gut machen. Das ist ja fast in jeder Branche zu beobachten. Wenn du alles irgendwie machen möchtest und ein Produkt baust, das dann so die eierlegende Wollmilchsau ist, das gibt's einfach nicht. Das heißt, du musst dich auf ein Ding fokussieren und wir haben uns halt einen Bereich rausgesucht, der wichtig ist, vielleicht sogar der wichtigste, und da verschiedene Komponenten draufgesetzt, die halt Sinn ergeben.
Kannst du nochmal dieses andere Bild, was wir oben drüber haben, beschreiben? Das fand ich nämlich ziemlich geil, die Idee.
Ja, das hat dem Kurti auch ganz gut gefallen. Das war nämlich am Tag der Elektromobilität in Ingolstadt. Und also Ingolstadt ist ja die denken immer, sie sind die Hochburg der Startups, aber da gibt es eigentlich gar keine.
Audi oder wie?
Ja, also gefühlt wird in dieser Hochschule quasi eigentlich nur Ingenieure für Audi ausgebildet. Die werden in der Vorlesung bekommen, die noch erklärt, wie ein Dieselmotor funktioniert. Sehr, sehr spannend. Und da gibt es fast keine Startups und da gab es so den Tag der Elektromotor und da haben wir gedacht, wir sind die Frechen, wir sind die Jungen und haben da unsere Zoe, wollten wir so ein bisschen auffallen und haben die Zoe einfach richtig, richtig dreckig gemacht. Das kam daher, dass wir keine Zeit mehr hatten, sie sauber zu machen. Es war wirklich alles sehr, sehr eng getaktet und dann haben wir sie einfach richtig dreckig gemacht, also wirklich durch die Baustelle gefahren und haben dann ein großes Banner in die Windschutzscheibe gehangen mit Still Cleaner Than Diesel und haben da viel Aufruhr gemacht und
das sieht genial aus.
Sehr böse Blicke vom Hochschulpräsidenten bekommen, aber
ja, so muss es sein. Also ich habe das Bild ja schon, das hast du schon vor einer Weile da reingepostet, ja, ne?
Schon ein bisschen,
das habe ich schon vor Wochen, glaube ich, gesehen, gefühlt. Und das Erste, was ich gedacht habe, mein Gott, muss das ein gigantischer Vogel gewesen sein, der auf dieses Auto geschissen hat.
Beziehungsweise Aufwand, das wirklich aktiv so dreckig zu machen.
Ja, der Aufwand, das sauber zu machen, der war auch...
Das glaube ich.
Wobei, ich sag mal, der Aufwand, das dreckig zu machen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil heute kannst du ja als SUV-Fahrer, der ja nur in der Stadt ist, dir so Drecksflaschen kaufen und dann ums Auto rennen und...
Dreck in der Dose.
Dreck spritzen.
Was?
Dreck in der Dose. Gibt's zu kaufen, ohne Scheiß.
Nein. Das ist alles so falsch.
Damit du dein SUV dreckig machen kannst. Fährt auch im Gelände. Also, meint man.
Warum?
Oh Mann.
Gibt's zu kaufen.
Wahnsinn. Es gibt keine Nische, für die es nicht auch ein Produkt gibt. Ne?
Ja, aber diesen Link stellen wir nicht rein, weil das unterstütze ich nicht.
Nee, das mit der schmutzigen Zoe, meinst du?
Nee, das ist bewusst dreckig machen von so, Fahrzeugen, ja, nee, die okay, nicht dort eingesetzt werden, wo sie aussehen. Nach.
Nee, aber generell nochmal so der Aufruf, also alle, die an solchen Themen mitarbeiten wollen, die Ideen haben, die vielleicht auch dieses Problem konkret haben, die sollen sich gerne bei mir melden. Ab nächster Woche wird das Design fertiggestellt, wird auch die Website überarbeitet, was auch nochmal große Veränderungen bringt. Und dann gehen wir das Thema nochmal ganz neu an und machen es halt ein bisschen anders. Mhm. Aber es geht ja alles um das gleiche Thema. Genau. Deswegen sitzen wir auch hier zusammen, glaube ich, gell?
Mhm. Richtig. Deswegen machen wir das. Und weil es so spannend ist. Und ich bin so froh, dass ich mich vorher gar nicht so umfassend informiert habe, dann fand ich es noch viel spannender jetzt alles. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, wir sind durch mit dem Thema, oder? Wie seht ihr das? Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt und alles gehört.
Ja, genau.
Schön prägnant.
Das gefällt mir. Da können wir eigentlich noch einen Blick in die Kuriositäten-Ecke werfen. Und wir haben das eigentlich...
Wir haben uns noch nicht ganz entschieden. Also wir haben uns entschieden, dass die Werbung rausfällt.
Wir haben uns eigentlich auch schon entschieden. Und die Sache ist die, ich hatte das Gefühl, wir hätten letztes Mal auch den Stefan schon die Kuriosität mitbringen lassen. Mhm. Und wir lassen heute den Tobi die Kuriosität mitbringen. Und ich etabliere das jetzt als Muster. Wer als Gast kommt, bringt was Kurioses mit. Genau, das ist doch super. Da muss ich eigentlich, müssen wir gar nicht mehr selber drüber nachdenken. Also wir werden natürlich immer in den Notizen Dinge sammeln, die irgendwie kurios sind. Und dann gucken wir, was das Kurioseste ist. Und das nehmen wir dann. Aber ich finde das irgendwie charmant, dass der Gast oder die Gästin, habe ich übrigens gelernt, die Gästin ist tatsächlich ein echtes deutsches Wort. Mhm. Ja, da kann man ruhig gendern, wenn man möchte, ist halt nicht so gebräuchlich. Dass dann der oder die auch die Kuriosität mitbringt, damit in der Ecke was los ist. Und jetzt macht's der Tobi für uns.
Ja, es geht um so ein Thema, das ja auch im Bereich Elektromobilität sehr wichtig ist, nämlich die letzte Meile. Weil die Ladestation im öffentlichen Bereich ja nicht immer zu Hause ist oder Leute, die eben keinen eigenen Stellplatz haben. Und das hatte ich eben eine Zeit lang auch in Ingolstadt und ich habe mir so ein Last-Mile-Vehicle organisiert, nämlich im Endeffekt halt ein Skateboard.
Fancy Ort für ein Skateboard.
Genau, es war aber kein normales Skateboard, sondern ein elektrisches Skateboard.
Wow.
Und ich fand das ziemlich cool und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, diese Dinge zu fahren. Ich wollte es eigentlich immer noch optimieren, dass ich wieder lief. Der da hinten, der alte lief, hatte so eine Solarzelle oben drauf, die, glaube ich, auch noch die 12-Volt-Batterie füttert, aber dass man damit so ein Board auflädt, das wäre halt nochmal der absolute Knaller. Aber cool. Ich hatte halt dieses Longboard und finde es ziemlich cool. Und ich finde, in jedes Elektroauto gehört so ein Longboard rein. Persönlich. Ja. Und jetzt habe ich was Spannendes entdeckt, nämlich, dass es gibt in jedem Bereich irgendwie extreme Typen. Also das ist ja, was das ganze Thema eigentlich so spannend macht. Und es hat wirklich einer so ein Board genommen, das war nochmal ein deutlich besseres, als ich da habe, und ist 800 Kilometer gefahren. Und ich glaube, von Stockholm nach Hamburg ging die Reise und hat es innerhalb von 10 Tagen geschafft, was ich doch sehr, sehr extrem und cool finde, dass Leute sowas machen.
Das 800. ist der Hammer Road Trip.
Hamburg nach München.
Genau, Hamburg nach München. Das fing aber an mit, ich habe das Video gesehen, das an mit dieser Geschichte Stockholm nach Hamburg und dann hat er diesen Hammer Roadtrip gemacht, fast 800 Kilometer auf diesem Mellow Electric Skateboard in 10 Tagen von Hamburg nach München. Das ist Torben Reimer, ich glaube auch aus Hamburg kommt der letzten Endes, ne?
Jetzt musst du das mal reinziehen, 10 Tage lang auf einem Board stehen.
Das ist richtig anstrengend.
Und damit 800 Kilometer.
Das Ding ist ja, ich meine, erstmal würde man ja jetzt sagen, okay, das ist ja sicherlich anstrengend, aber fährt ja selber. Das Ding ist, er hatte ja 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken.
Mhm. Also er hatte 5 Akku-Packs dabei und 2 Schnellladegeräte, um dann wahrscheinlich im Hostel irgendwie alle Schuko-Steckdosen zu belegen. Aber ja, das ist richtig anstrengend. Und ich frage mich auch, wie er navigiert hat, weil du bräuchtest ja bei Google Maps eigentlich so die Strecke der Fußgänger.
Ja, ich weiß nicht,
ob du von Hamburg nach München das überhaupt kalkulieren kannst.
Ist schwierig wahrscheinlich.
Google Maps lässt grüßen.
Ich nehme an, er hat viel gesehen.
Das ist schon cool.
Tut sich noch eine Nische auf für die Navigations-Apps jetzt. Ihr macht doch so gerne Software, ihr Startupper.
Wir brauchen ganz dringend 350 kW für Skateboards.
Stimmt.
Schnelllader.
Da warten wir jetzt drauf.
Krasse Fotos.
Ja, das kann man mal sich anschauen. Das kommt natürlich in die Shownotes letzten Endes. Das sind schöne Fotos auf der Website. Das Video ist auch sehr schön. Und er erzählt und zeigt auch, wie es ihn auf die Nase gelegt hat, irgendwo auf so einer Brücke, wo er sich da.
Aber ob das nicht gefaked war? Das war richtig gefaked.
Ja, vielleicht haben sie das nochmal nachgestellt, aber ich glaube, verletzt hat er sich tatsächlich. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht da mit diesen Bandagen durch die Gegend gefahren, oder? Dann, das wäre ja den Fake-Effekt, da wäre der Fake den Effekt nicht wert gewesen, glaube ich.
Muss da vielleicht nochmal sagen, dass man es nicht nachmachen sollte, weil es ja alles verboten und illegal ist und man mit diesen Dingern nicht fahren darf.
Ja, weiß ich nicht, hat er das gesagt?
Wollte es nochmal loswerden.
Genau, also eigentlich müsst ihr eine Haftpflichtversicherung abschließen und mit so einem Versicherungskennzeichen wie vom Mofa am Arsch rumfahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob man es sogar dann nicht darf.
Ich glaube, du darfst es gar nicht, ja, mit diesem Skateboard. Das, diese Mikromobilität, die ist ja gerade so ein Thema bei der Bundesregierung, dass man sowas zulässt. Es ist ja in vielen Ländern der Welt erlaubt, aber hier in Deutschland nicht. Also es ist de facto halt, ja, verstößt gegen alles, was es so gibt.
Ja, das desillusioniert mich sehr. Also
schade, ja.
Währenddessen noch Drohne fliegen auf einem Kilometer Höhe oder so.
Zur Sicherheit, damit du weißt, was in der Nähe ist und in der Ferne.
Ja, ablenken, Polizisten ablenken.
Dass du auf jeden Fall verhaftet bist, ja.
Da, eine Drohne vorbeifahren. Ja, ich weiß nicht, es ist schade. Ich sehe, das ist eine gewisse Gefahrenquelle letzten Endes, weil man doch relativ schnell unterwegs ist, also unverhältnismäßig schnell unterwegs ist für so ein Gerät. Aber dass man das irgendwie zumindest von Gesetzes wegen nahezu komplett verhindert, ist schon schade.
Ja, da gibt es auch wieder Abstufungen. Also wenn ich hier meins geht so 25 km/h, das ist schon grenzwertig ohne Helm und ohne Schoner. Aber drüber musst du halt mit voller Ausstattung eigentlich fahren, weil das ist dann nur noch blöd eigentlich, wenn man das dann macht.
Ja, aber das ist auch schon echt schnell, oder? Ich meine, ohne Motor kannst du auch nicht so schnell fahren, oder? Wie schnell fährt so ein Longboard?
Also
auf der Ebene?
Es ist ja tatsächlich sogar, also ist schon so.
Na,
so
15 schafft es
bestimmt. Die haben alle keinen Tacho, weiß man nicht so genau, ne?
Also das ist ja, ich sag mal, deutlich über einem Jogger-Tempo eigentlich.
Aber man kann bremsen.
Genau, das ist der große Vorteil.
Es hat nämlich eine Rekuperation und den Berg runter kannst du Longboard fahren. Das würde ich mich mit dem normalen eher nicht trauen.
Nee.
Da gibt's aber auch so Downhill-Longboarder, die auf so Passstrecken irgendwie.
Ja, die Schuhe irgendwie die alle zwei Wochen
schalten, aber auch nicht so leicht aus.
In den Kurven sliden und so. Ah, verrücktes Zeug. Ja, aber cool. 800 Kilometer auf einem elektrischen Skateboard von Hamburg nach München. Das musst du auch erstmal machen.
Das ist mein Hypermeiler.
Du bist ein echter Longboard-Afficionado, wie es hier steht.
Aber ich kaufe mir erst ein Longboard, wenn ich das in einem Zug schaffe.
Wenn ich damit in Urlaub fahren kann.
Ja, ja, so muss das sein.
Du nimmst es mit den Flieger, ne, und hast dann sogar dein Auto immer dabei.
Sehr schön. Tja, Freunde, ich glaube, es riecht ein bisschen nach Ende. Oh, warte. Wir haben noch in den letzten Minuten hier eine Sache zu machen. Wir haben eine unfassbar lange E-Mail bekommen vom Frank aus Bergisch Gladbach. Und das war auch verbunden mit einer sehr großzügigen Spende. Und an der Stelle möchten wir uns einmal bei dir, Frank, bedanken und bei allen anderen Spenderinnen und Spendern, die uns immer unterstützen und für uns immer da sind und uns mit Feedback versorgen und uns Mail schicken und Tweets und was auch immer. Und die auch den Slack so wunderbar beleben. Also unser Slack-Channel ist einfach so großartig. Man geht dann, ich mache das morgens auf und es sind 440 Leute und es sind von diesen 440 Leuten auch so wahnsinnig viele aktiv und die sind alle so nett. Und ich habe die alle so lieb, das ist so schön, das gefällt mir. Ich muss das immer wieder sagen, weil das nicht selbstverständlich ist. Und wir sind da sehr dankbar und freuen uns sehr, dass es so ist, wie es ist. Und deswegen ganz zum Schluss erstmal dem Tobi nochmal ein großes Dankeschön, dass wir in deinem wunderbaren Arbeitswohnzimmer hier sitzen dürfen.
Mhm. Herzlichen Dank.
Umgeben von Glas und E-Autos.
Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
Total surreal einfach.
Wahnsinn, ja, also war wirklich super. Es ist absolut beeindruckend und diese ganze Location ist geil und hier das Gespräch war super und auch deine zwei Kollegen sind super nett. Wir haben beim Kicker verloren, aber gut, ist halt euer Kicker und das Siegrecht haben die hier meistens, ich sag mal, arbeiten.
Und noch ganz wichtig, der Tobi ist auch im Slack. Das heißt, wenn ihr noch nicht im Slack seid und vom Tobi jetzt Sachen wissen wollt, einfach joinen.
Genau, den werdet ihr finden, Tobi Wagner. Ich weiß gar nicht, wie ist dein Slack-Name? Ach, das findet ihr selber raus, das kriegen wir dann.
Mein einziger sozialer Channel. Aber wenn ihr irgendwie noch irgendwie Fragen habt, Facebook, Twitter, Instagram, Tobi Electrified, dann könnt ihr mich einfach kontaktieren.
Genau, das kriegen wir schon hin. Ansonsten findet ihr das ja auch die Social Media und Websites und Kram aller Gäste, die wir haben, sind auch immer in den Shownotes.
Und im Zweifel auch Fotos von der Location hier?
Genau, wir haben natürlich Fotos gemacht und ein bisschen Videokram und so weiter und ich denke mir mal, das wird sich sicherlich lohnen, auch mit zu veröffentlichen, weil es einfach nice ist hier. Und das war's aber jetzt, glaube ich, ne? Mhm. Wir haben noch ein bisschen Zuwachs im Eroda-Team Clean Electric bekommen. Ganz lustig, einer ist vom Sangel-Team rüber gewechselt. Jo! Yes. So ist es richtig. Ein Ionic mehr. Ionic ist einfach das Besteste. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn euch gefällt, was wir machen, empfiehlt uns weiter und oder hinterlasst Sterne und Rezensionen bei iTunes. Und wenn nicht, dann nicht. Und wir verabschieden uns. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns und werden jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich aufbrechen, weil es so schön ist. Danke, Tobi. Mhm. Danke euch allen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.